wahr, ihr Lieben. Ey, ich sitze hier gerade ohne Johnny, aber dafür mit einem übelst richtig, richtig, richtig geilen Gast. Ich habe mir nämlich jemanden eingeladen, der nicht nur hier in der Stadt, sondern auch einfach überregional eine riesengroße Rolle spielt. Anni Welskopf ist dabei, ey. Anni Welskopf.
Hallo André.
Ey, ich weiß gar nicht, mir ist es immer unangenehm, so Gäste vorzustellen. Vielleicht machst du es einfach mal selber. Anni, ich weiß, du spielst hier eine große Rolle. Was für eine Rolle spielst du denn hier in der Stadt?
Boah, das ist ein harter Einstieg, Digga.
Aber direkt
erstmal mit dem sind wir Nachbarn, ne?
Ja, das stimmt.
Fangen wir mal damit an.
Du wohnst seit, ich würde sagen, wie lange? Seit drei Monaten?
Anderthalb Jahren eigentlich.
Anderthalb Jahren?
Ne, wir haben uns hier beim Umzug getroffen und das war irgendwas um 10. Juni oder so.
Das ist ja krass.
Vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr ist ja noch. Ist
ich
ja noch
wollte gerade sagen, drei Monate. Nee, nichts ist.
Ja.
Seit anderthalb Jahren wohnt Andi quasi neben meinem Studio.
Ich bin eigentlich nur hier beim Podcast, um mal dein Studio zu sehen.
Und wir haben es noch nicht geschafft, dass du hergekommen bist.
Nee.
Das ist richtig schade. Andi sieht quasi immer nur den Rauch meines Kamins quasi von seinem Balkon aus.
Das ist richtig geil.
Ja, Andi, sag mal, was machst du hier in der Stadt?
Man macht ja vieles, ne? 22 Jahre Zughafen, das ist so das, was man so grob übergreifend sagen kann.
22 Jahre, ey.
Ja, ja, und da steckt halt so viel drin.
Das ist ja krass.
Das kannst du niemand vorstellen und niemand erzählen. Das ist sehr schwierig. Und jetzt ist es halt den Zughafen in eine neue Zeit zu transformieren. Jetzt wird ja viel gebaut und da kommt der DB Campus hin am alten Güterbahnhof. Und ich weiß nicht, wer von den Zuhörern den Güterbahnhof, den Zughafen kennt. Das ist halt eine gewaltige Baumaßnahme im dreistelligen Millionenbereich. DB Campus ist so eine, es ist halt Wahnsinn, was da hinkommt. Ne?
Ist das krass, ey.
Und aber es ist besser als eine Shopping Mall oder hier irgendwelche Versicherungen und so. Insofern sage ich mal, das Beste, was uns passieren konnte. Aber für uns ist es hart, weil es natürlich hart in unser Leben eingreift.
Ja, das glaube ich schon. Ich würde mal beschreiben, und ich weiß nicht, ob wie viele Hörerinnen und Hörer hier tatsächlich aus Erfurt sind, tatsächlich unsere Podcasts. Wir sind ja auch ein bisschen überregional unterwegs. Der Zughafen ist quasi so die Kulturstätte, würde ich sagen, hier in Erfurt. War lange Zeit ein Dreh- und Angelpunkt, musikalisch auf jeden Fall, würde ich sagen. Und jetzt ist da ein Club drin, der Kalif Storch ist da drin. Ist eine Veranstaltungshalle mit der Halle 6. Ist auch ein Café da, wo ab und zu auch mal Konzerte sind und ein paar Leute spielen. Also ich würde schon sagen, da passiert schon viel.
Ja, nicht zu vergessen, Heimathafen, die Brauerei.
Stimmt,
die Braumanufaktur, die hat eine riesige Reichweite auch, ne? Also sowohl sozial, medial, als auch mit ihren Produkten. Dann ist eine Whisky-Manufaktur, die jetzt gerade aufbaut, aufmacht. Also ein Whisky-Fass muss ja mal 3 Jahre reifen. Deshalb sind die jetzt, glaube ich, auch im 3. Jahr.
Jetzt können wir verkaufen
Gin, aber die machen das halt sehr akribisch. Dann darf man auch Fat Ink nicht vergessen. Das sind so die großen Player.
Stimmt, Fat Ink, da haben wir unser Merch drucken lassen.
Textildruck, überhaupt Textilveredelung. Oder so ähnlich nennen die sich.
Genau.
Ja, machen auch Kaffeetassen, wenn du da dein rot-weiß Erfurt-Logo für dein Studio drauf haben willst. Nee, aber wir sind nicht der Kulturplayer, das ist falsch. Da gibt es halt so viele andere, die wirklich mehr Kultur machen. Ich würde es eher als Kreativmeile definieren.
Stimmt, da hast du recht.
Und mit einer sehr großen Mischung aus Handwerk, aus Veranstaltungswirtschaft, aus Dienstleistungen, Studios, Video, Fotografen, Grafik, all sowas. Und dann gibt's die Kulturmeile. So nenne ich das immer. Die Straße ist quasi 5000 Quadratmeter Kulturmeile, 5000 Quadratmeter umbaut. Mal so ganz grob, ne? Das stimmt natürlich nicht, wenn man es nachmisst. Wo dann die ganzen eben genannten Player ihr Zuhause haben und auch sehr erfolgreich. Und zusammen sind es schon sowas wie 50 bis 100 Angestellte. Also man denkt immer nicht,
das
dass da.
Krass.
Und es ist vollwirtschaftlich, also nicht gefördert, ne? Und das ist, was einen sowohl ein bisschen stolz macht, dass man halt nicht wie das Theater an irgendwelchen 24 Millionen hängt und davon abhängig ist. Ist jetzt auch mies, das so reinzudroppen, ne?
Ein bisschen Salz in die Wunde streuen auch.
Das nach dem Theaterskandal. Vielleicht schneiden wir es nachher raus, mal gucken. Aber man muss halt hart arbeiten, ne? Um dann noch Kultur reinzubringen und soziale Themen und so weiter und so fort. Und eines der Hauptthemen, was wir philosophisch von Anfang an hier verfolgt haben, ist Re- and Upcycling. Also wir machen viel mit den Mauern, wie sie sind. Wir bauen aus alten Sachen, wir veredeln Dinge, die da sind, müssen natürlich immer dazu kaufen und so weiter und so fort. Und so machen es auch alle anderen oder mehr oder weniger alle anderen, Kalif Storch zum Beispiel und so, die sind alle sehr erfinderisch. Alle Startups und Re- and Upcycling war das eine Thema und Quereinstieg ist das andere Thema. Für mich so die Goldader der Gesellschaft, die unentdeckte, weil da wird viel zu wenig drauf geachtet, was für Talente in Menschen schlummern, die irgendwelche vorgegebenen Wege gehen und eigentlich sind unsere großen Talente oder die Leute, die sich bei uns groß entwickelt haben, wie auch immer, Leute, die im Quereinstieg sich einfach versucht haben. Ne? Da kann ich ja unendlich viele aufzählen mit tollen Lebenswegen, Biografien, Geschichten. Und das ist eigentlich wertvoll für die Gesellschaft, weil es wird viel zu viel studiert, ohne dass Leute das Studium wollen, so Lehramt oder Philosophie oder BWL, hatten wir gerade das Thema vor dem Podcast. Und die sind gar nicht leidenschaftlich dabei, ne? Man muss ja das machen, also sollte man, was man eigentlich will, was einen treibt, ne?
Bestimmt. Ich hatte letztens erst das Thema mit einer Freundin, weil wir gesagt haben, am Ende ist es so witzig, weil die Freundin, die ist 70 Jahre alt, ich bin quasi befreundet mit so einem älteren Ehepaar.
Und wer ist es nicht?
Auch gute Frage. Und sie hat sich so ein bisschen darüber beschwert, dass die jungen Leute ja nicht mehr wissen, was sie machen wollen nach dem Abi. Dann habe ich gesagt, manchmal ist es auch witzig, weil manchmal lässt man sich das von Leuten sagen, die selber gar nicht wussten, was sie gemacht hätten. Der Witz ist, dass es für mich immer drei Fragen gab, die ich beantworten musste für mich, was sind meine Talente, was sind meine Interessen und was sind meine Erwartungen an mein Leben. Und diese drei Variablen können sich ja quasi immer wieder ändern. Also selbst wenn ich jetzt schon 10 Jahre Lehrer bin oder, keine Ahnung, fünf Jahre in einem Vorstand von irgendeinem Unternehmen gearbeitet habe, kann sich ja trotzdem eines der drei Dinge ändern. Ich kann neue Talente an mir entdecken, ich kann neue Interessen entwickeln. Vielleicht brühe ich in 5 Jahren Kaffee. Fährt man, Barista oder so.
Man müsste diese drei Fragen mit einer vierten natürlich ergänzen. Wovon kann ich leben?
Ja.
Also all das, wenn du dir all das beantwortet hast, könntest du trotzdem da sitzen und so, okay.
Genau, und das meine ich mit Erwartungen. Das spielt so ein bisschen in diese dritte Frage mit rein. Was sind meine Erwartungen an mein Leben? Weil ich kann mir ja natürlich vornehmen, weiß ich nicht, in einer Einraumbude irgendwo auf irgendeinem Dorf zu leben, wo die Miete nicht viel kostet oder eine WG, dann sind natürlich die anderen drei Variablen, kann ich damit flexibler umgehen, als wenn ich sage, ich möchte aber eine 5-Raum-Wohnung in Berlin-Mitte haben.
Ja.
So stelle ich mir mein Leben vor.
Okay.
Und deswegen ist es so witzig, dass du das gesagt hast, weil ich schon auch das Gefühl hatte, im Zughafen landen schon auch so Leute, die sich eben genau diese Frage immer mal gestellt haben. Vor allem Leute, junge Leute, habe ich das Gefühl, die so ein bisschen in diese Medienwelt mit eintauchen möchten, ein bisschen in die Kulturwelt mit eintauchen möchten, in diese Live-Geschichten einen Einblick erhalten möchten. Und ja, ich habe da sehr, sehr viele kennengelernt.
Ganz viel Handwerk auch, ne?
Das stimmt allerdings.
Da gehen ganz viele raus, also viele immer im Verhältnis zu dem, die bei uns sind, pro Generation, ne? Es sind jetzt nicht Hunderte, sondern aber die Sehnsucht nach Handwerk, nach handwerklichen Dingen ist relativ groß und es wird auch immer unterschätzt, ne, dass immer sowas Hippes sein muss und die Leute wollen einen Tisch lernen oder so.
Ja.
Das ist schon faszinierend.
Das stimmt. Und es müssen nicht nur junge Leute sein, habe ich so festgestellt, weil es gab ja jetzt auch viele Menschen, die nach der Umstrukturierung des Zughafens ja auch wieder gesagt haben, okay, dann mache ich jetzt was ganz anderes. Wenn ich jetzt an einen Lichttechniker aus dem Zughafen denke, der jetzt schon wieder ganz woanders unterwegs ist.
Glödi meinst du?
Genau. Ich kenne jetzt die Leute nicht, liebe Grüße, falls du es hörst. Aber das finde ich halt total geil, weil er war ja quasi eigentlich schon viel weiter im Leben, jetzt wenn man das jetzt mal aus einer konservativen
karrieremäßig Sicht, in dem Sicht Bereich sieht, genau. War er spitzenmäßig weit vorne genau. Für sein Alter. Ne?
Und hat dann quasi, so befürchte ich das oder so vermute ich das, sich diese drei Fragen gestellt und dann gesagt, okay, ich mache dann doch wieder was anderes. Natürlich durch einen außen-externen Impuls, aber ich finde das trotzdem beeindruckend, da ziehe ich auch einen Hut vor.
Da ist Familie halt ein Thema, ja. Immer in dem Bereich. Ne? Also, wie willst du das machen? Willst du wochenlang auf Tournee sein oder willst du bei deiner Familie sein?
Genau.
Und der konkret ist ein schönes Beispiel, der aus dem Nichts kam, einfach nur Energie hatte, so bei der damaligen Band Makabu so drei Lampen gedrückt hat. Und genau wie irgendwie übrigens, also er hat nicht Lampen gedrückt, sondern Ton gemischt bei Makabu und der ist ja daraus auch hervorgegangen und ist ja auch eine Art von Quereinstieg, wobei der das schon konkreter wollte, ne? Ton und Musik umsetzen und produzieren und so. Aber Glödi war schon eine krasse Laufbahn, wie der sich das alles reingezogen hat. Und die Chance haben halt Menschen, ne? Das finde ich ist somit das beste Beispiel. Das andere Beispiel habe ich jetzt neulich auch öfter mal erzählt. Also Clüso, Dirk Rauscher, sein Grafiker und Videograf und jetzt Mapper und Visuals Ikone in Europa. Ja, wir sind, und ich, ne? Ich bin Schlosser, ein Klüsen verunglückter Friseur und Dirk Koch. So.
Oder auch verglückter Friseur.
Ja. Und das ist auch Quereinstieg, ne? Und man muss halt suchen, was man will und dann natürlich den Biss haben. Und zu dem Thema nochmal mit den ganzen Studierenden. Zu den Leuten, die gar nicht genau wissen, was sie wollen, das tut mir auch, sind super nett, also die ich kenne, super viel, super nette Menschen, aber das nenne ich so Generation Vollkasko, ne? Das ist, die haben alles, da ist die Gier nicht da nach irgendwas, also die Sehnsucht nach, also Sehnsucht ist wahrscheinlich da, aber nicht so die Gier nach was Neues erleben und so weiter, ne? Das tut schon wirklich weh, weil ich glaube, dass viele von denen, die ich kenne, die haben das eigentlich in sich. Aber die brauchen es nicht, die müssen es nicht auspacken. Weiß nicht.
Ja, hast du das Gefühl, dass es daher kommt, dass man durch Social Media halt auch einfach viel gesehen hat in dem Alter?
Nee,
wie man gesagt, ist ja immer hautnah dabei. Weißt du, was ich meine? Also wenn beispielsweise jetzt Klüsen nimmt einen ja alle zwei Tage mit auf so eine Produktion, mal Backstage. Und man ist ja immer als Zuseher quasi bei den ganzen Leuten, die halt den Biss hatten, quasi schon halt hautnah dabei und dann mussten das vielleicht nicht selber nochmal persönlich erleben.
Nee. Nee, das ist eine Generationenfrage. Es gibt ja auch die Gegenbeispiele, ne? Es ist mir nur statistisch, weil ich sehr viele Abiturienten, Studenten kenne, statistisch einfach zu hoch, zu krass, dass so viele Leute studieren und nur so, weil sie irgendwie irgendwas machen müssen und versichert sein wollen oder die Eltern wollen es oder man weiß nicht, was man will und das hat was mit der Generationsfrage zu tun, es gibt ja so die Generation nach dem Krieg, die alles aufbaut, dann die Generation, die es konsolidiert, das ist so ein 100-Jahre-Zyklus, ne? Und dann die Generation, die es ausgibt und die sind halt alle in dem Bereich, wo ich sie kenne, muss man immer dazu sagen, ne? Ich kenne ja viele Menschen auch nicht, verschiedener Herkunft in Deutschland, in Erfurt. Aber die sind halt ja irgendwie satt und reich. So irgendwie Wohlstand, ne? Also Wohlstand ist ja nicht Millionär sein, sondern Wohlstand ist, was wir hier erleben. Bei allem, was man zu meckern hat, ist es ja trotzdem, muss ich mich auch öfter mal zurückrufen und sagen, Alter, das ist einfach Wohlstand, ne? Du hast alles, es ist warm, du kannst heiß duschen und irgendwie ist immer alles da und irgendein Netz gibt es noch, was dich auffängt. Also oder deine Freunde oder die Leute, die du kennst und krass, das ist Generation Vollkasko, kommt natürlich von Eltern und von den ganzen Umfeldern. Das ist quasi wie eine Erbschaft, das Leben, was gerade geführt wird, ne?
Es kommt natürlich auch daher, dass die Eltern natürlich sich das auch für die Kinder gewünscht haben und vorgestellt haben. Ne? Also diese Sicherheit wollen die den Kindern natürlich auch vermitteln.
Die Sicherheit, ja.
Dann wird das natürlich auch ausgelebt.
Spielt natürlich auch ein bisschen Corona mit rein und all das, aber das würde ich jetzt gar nicht so überthematisieren, weil es ist ja, also wir haben ja das Gegenbeispiel geliefert. Corona war ja so für mich eigentlich in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich die schönste Zeit, weil wir haben ja das Gegenteil von dem gemacht, was überall gemacht wurde. Wir haben einfach gebaut. Wer baut, der bleibt, war unser Motto. Und ich habe gesagt, es war die ersten Wochen von Corona, bin ich mit dem Max, von dem wir vorhin gesprochen haben, kurz.
Kurz vor dem Podcast noch.
Genau. Es war Anton, Lars, Friedrich Zarft, auch ein Erfurter, der Lichttechnik macht und auch Tontechnik und so. Und mit denen haben wir den Stadtstrand angefangen. Und noch ein paar Leute natürlich, die ich jetzt vielleicht vergessen habe. Aber es war ein kleines Häufchen. Und ich habe gesagt, so, das wird eine lange Zeit. Dieses Corona-Ding, das geht nicht in 2 Wochen vorbei. Ich wusste auch nicht, dass es 3 Jahre geht. Ich habe gesagt, ey, wir müssen am Ende sagen, wir hatten eine geile Zeit. Mhm. Und so war's.
Sehr gut. Gibt's denn noch den Stadtstrand? Nee, ne?
Naja, doch, die Infrastruktur gibt's. Die haben wir ja gebaut damals. Okay. Es war ja quasi, schade, jetzt kann man kein Bild zeigen. Es war ja quasi eine leere Fläche, ne? Mhm. Also mit einem Kran sah alles furchtbar aus. Und wir haben dann halt so nach und nach Zäune gebaut, dann 2 Klo-Container hingestellt, dann so Sandecke gemacht, also Sandvierecke. Und dann kamen Tribünen dazu und wurde immer mehr. Und das ist jetzt so ein Ding, was halt einzigartig ist. Und auch Leute aus Berlin finden das geil, weil es aber nicht nur mit der Hardware zu tun hat, die da liegt und steht. So, immer auch mit den Menschen, die es betreuen. Und das finden die so wie so ein, ja, so Kommune, ich weiß nicht, wie nennt man es, also.
Es ist halt schon so gemeinschaftlich einfach.
Naja, weil wir auch in dem Geiste, und das ist ja Philosophie, die sich von Anfang an, von 2002 an, wo wir auch alles selber gebaut haben, in diesem ganzen Hausstudios, Mail-Order, Merchandise, Büros und was weiß ich alles, weil wir immer alles selber gebaut haben und ja, und immer Leute mitgemacht haben, einfach so. So wie bei Corona auch, da haben wir das Baukulturfestival ausgerufen und dann kamen halt 20, 40, 60 Leute über nicht nur einen Tag oder ein Wochenende, sondern 1-2 Wochen. Und da kannst du natürlich richtig was schaffen, ne?
Geil.
Und die waren begeistert. Und das meine ich mit erstens Corona, die hatten so eine Sehnsucht, rauszugehen und dann sogar noch was zu schaffen, was sie sehen danach. Ne? Und dann haben sich auch welche da entschieden, ich will ins Handwerk.
Ehrlich?
Mhm. Ja klar, das meine ich ja vorhin. Die entscheiden sich ja aktiv und hatten keinen Bock, was studiere ich denn jetzt? So die Frage allein, weißt du, ich muss doch irgendwie wissen, was ich will.
Naja,
ich
muss auch so eine Begeisterung für irgendwas. Sammeln, ne?
Genau, entweder ich muss Erfahrung sammeln oder ich habe schon so eine Affinität für dies, das.
So war es halt bei mir. Ich weiß genau, dass ich durch die Prägung, auch durch meine Eltern, eigentlich war schon immer klar, dass ich Richtung Musik gehen möchte und auch werde und muss. Und ehrlich gesagt habe ich gar nicht so richtig nach links und rechts geguckt. Manchmal bereue ich das so ein bisschen, weil ich dann hier und da so überraschende Interessen entdecke an mir. Ich habe zum Beispiel so einen Angsthund adoptiert, den hast du ja letztens auf der Straße kennenlernen. Der hat sich ja richtig eingekackt. Süß. Und gerade ist es so richtig so Hundetraining und sowas, wo ich mich einfach richtig hart reinfuchse. Das sind manchmal so richtig weirde Interessen. Auch einfach so Botanik und sowas, das ist auch so voll mein Ding. Das sind einfach so richtig komische Sachen, wo ich mir denke, was wäre denn vielleicht draus geworden, wenn ich Musik vielleicht nicht gehabt hätte?
Man kann ja auch immer noch
Ja, deswegen meine ich, keine Ahnung, vielleicht mache ich in 5 Jahren einfach mal einen auf Barista.
Kann auch sein. Das oder, ja, so ein Bauernhof ist natürlich immer so eine Idee, ne? Ich habe ja auch so eine mega Affinität zu Tieren generell, ja. Hunden und so.
Du hattest auch mal den ältesten Hund, den ich kenne, Andi. Wotan hieß der, glaube ich, ne?
16,5, ja, Wotan.
Der war Hammer, ey. Ich weiß nicht, der lief noch im Zughafen rum, als ich da aufgenommen habe mit André Karius. Liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß, dass er ab und zu mal reinhört in den Podcast. Und der ist mir immer über den Weg gelaufen, aber wirklich wie so eine wie so die liebevollste Schildkröte auf der Welt ist er dann immer so lang geschlichen und hat auch manchmal einfach so die Studiotür aufgestoßen, wenn die so angelehnt war. Das war toll. Vermisst du den Hund?
Ja, also das war ein harter Abschied auf jeden Fall. Nach, weiß nicht, habe ich ja auch nur übernommen nach 12 Jahren. Ja, krass, 12 Jahre.
Da war der schon 12 Jahre alt, oder?
Nee, der war 16. Ich habe mit 4 übernommen und 16 wurde er. Und das war schon hart, weil es ja Familie war, ne?
Ja, klar.
Es ist abgefahren, was man da so zu so einem Hund. Ich habe die Asche immer noch in meinem Fenster stehen im Garten oben.
Krass, ey. Ja, das ging mir auch so.
Aber vermissen so direkt, das Leben ist total schön mit dem Hund, aber es ist auch anstrengend und die Planung. Und wenn du ein bisschen Pech hast, wenn ich würde mir jetzt, ich habe ja noch einen Hund dazwischen gehabt, auch so einen Corona-Betriebsunfall. Da habe ich so einen, ja, die Geschichte wird zu lang. Auf jeden Fall war der schon alt und den habe ich nur in Pflege gehabt und den, dann war der weg und dann, nee, holst du den Hund? Nee. Alter, das ist halt Management, ne?
Ja.
Und du musst immer mitdenken.
Das stimmt.
Und irgendwie, nee.
Das stimmt. Mein Hund ist ja auch gestorben, vorletztes Jahr, glaube ich. Und ich habe mir dann relativ schnell Eddie geholt, weil mir einfach dieser
Eddie.
Alltag... Eddie.
Mein zweiter Hund ist er auch.
Er sagt, Eddie. Das ist ja witzig.
Eddie Otto Hermann.
Nee, bei uns heißt er einfach nur Eddie. Und ich habe ihn mir relativ schnell geholt, weil
der Angsthund.
Genau.
Das ist Eddie.
Genau, das ist Eddie. Und ich habe ihn relativ schnell geholt, weil mir einfach dieser Alltag gefehlt hat mit dem Hund.
Naja.
Ich weiß nicht, man fällt dann in so ein richtiges Loch. Fühlt sich an wie so ein krasses Tourloch, aber es ist eigentlich noch schlimmer, weil sich der ganze Alltag von heute auf morgen einmal umstrukturiert. Das fand ich schon krass. Das
ja, ein vielleicht, Feeling. Vielleicht auch zum Guten, weil beide Hunde. Jetzt wird es so langsam so ein Hunde-Podcast.
Das wird ein Hunde-Podcast. Aber wir kommen darauf, das Wichtige zu sprechen.
Weil beide Hunde, die ich hatte, hatten das gleiche Ende, so mit Hüfte und so. Und das war halt, oh, jeden Tag Wäsche waschen. Das war, ich sag, der Abschied viel leicht, sagen wir mal so.
Ja.
Dann, weißt du, weil dann, boah.
Kann ich verstehen. Ja, ist dann irgendwann auch nicht mehr so schön, ehrlich gesagt. Wenn du so einen Hund alter, dann ist es auch irgendwann mal gut.
Dann denkt man so, oh, ende ich auch so in so eine Frage.
Ja, es ist echt krass, oder? Man sieht diese Hunde, mein Hund hat Leukämie gehabt, also, hat Blutkrebs gehabt und du denkst, der war dann aufgedunsen wie sonst was. Und dann denkst du, ach du Scheiße, das passiert ja auch mit Menschen. Solche Gedanken kommen dir auch und dann denkst du, wie sieht denn mein Ende aus? Und dann fängt man an, so richtig tiefgründig zu philosophieren einfach. Das ist schon richtig krass, aber es ist schon schmerzhaft, wenn so ein Hund geht. Aber so viel zu plötzlichen Ereignissen, die ein Leben verändern können. Auf einmal geht das Leben in eine andere Richtung.
Ja.
Anni, ich weiß, viele Leute kennen dich manchmal aber auch nicht. Und du warst ja lange Zeit Musikmanager, quasi Artistmanager. Erzähl mal, wie hat denn das angefangen? Dein bekanntester Künstler wahrscheinlich ist Clouseau, den du eine lange, lange Zeit lang begleiten durftest und begleitet hast. Ich wäre richtig gespannt. Ich habe nämlich die Story noch nie aus deiner Perspektive gehört, ehrlich gesagt. Ich wäre richtig gespannt drauf. Hast du Bock, das mal so erzählen?
Na, so eine Affinität. Ich bin ein Ostberliner Kind, also DDR sozialisiert. So krass, ne? Wenn du im Nachhinein nachdenkst, da habe ich in Berlin-Schmöckwitz, das ist so genau jetzt eine Einflugschneise vom BER-Flughafen. Ich meine Mutter besuche, fliegen die Dinger da 150 Meter über dir rein. Alle anderthalb Minuten. Muss ich auch erstmal dran gewöhnen. Und ich habe dann später so überlegt, DDR vor Ort von Berlin, da bist du von allem abgeschnitten. Ne? Du hast keine Entfaltungsmöglichkeiten. Dann hast du auch noch so ein Elternhaus, was genauso auch funktioniert, also dir nichts öffnen kann, ne? Und ich habe quasi 5 oder 10 Kilometer von der Mauer entfernt gewohnt, wo dann auf der anderen Seite Iggy Pop und David Bowie die Gegend unsicher gemacht haben, weißt du? Das hast du aber erst später so alles so konkret erfahren und dachte ich,
so
was wäre mit mir auf der anderen Seite geworden, ne? Aber das Verrückte ist ja, und deshalb sehe ich ja auch diese Chancen, ne? Diese Chancen eigentlich so für jeden. Jeder, der eine Begeisterung und eine Gier nach irgendwas hat, möglichst nicht nur nach Geld, sage ich jetzt mal so, also für einen Inhalt, ne, der muss einfach wahrscheinlich erstmal auch nur in sich hineinhorchen und auch so Praktika machen, überall hingehen, wo es spannend sein könnte für einen selbst und eine Enttäuschung mit einplanen. Ich habe jedenfalls, ich bin zur Armee gegangen, eigentlich wollte ich Lehrer werden.
Ehrlich? Welcher
Deutsch und Geschichte war so immer mein Traum.
Ist ja krass.
So früher.
Und in dann, der DDR noch, oder was?
Ja, ja. Und dann habe ich auch Maschinenanlagenmonteur gelernt, weil ich kein Abitur hatte.
Ach so. Stimmt, das war ja damals so vorgeplant, ne?
Dann bin ich 3 Jahre zur Armee, weil ich dachte, dann würde ich auch noch studieren können. Und dann lief aber alles ganz anders. Mhm. Also die Armee wurde dann plötzlich zu meiner Universität. Da hast du Menschen kennengelernt, okay, ne? Verschiedenste Art und Weise, es war ja damals noch anders, da hast du von Analphabeten bis 36-Jährige entweder Familienväter oder Knastis alles Mögliche gehabt in der Kompanie. Das ist unfassbar gewesen und du hast so die Grenzflächen, die Grenzfälle der Psychologie irgendwo kennengelernt, ne? Gemischt aus der gesamten Bevölkerung auch. Ne? Es war nicht sortiert, wie es jetzt irgendwie ist und alles so toll durchreguliert und so. Und da habe ich aber zum ersten Mal Musiker zusammengebracht. Ne? Ich hatte damals eine Band, sie hieß dann Campanella is Dead. Das war André Günther Schellheimer. Ganz viel im Franz-Club gespielt und so. Also wir waren in Ostdeutschland so überall unterwegs. Waren so im Prenzlauer Berg mit Herbst in Peking, sagt ja vielleicht was. Und natürlich auch Feeling B und so dieses ganze Umfeld. Und da habe ich eine Band zusammengebracht und so bin ich in die Musikszene reingerutscht, erstmal in diesen Indie-Rock-Bereich. Okay. Ne? Und dann habe ich als kulturpolitischer Mitarbeiter, hieß es, 88, 89 im Kino International gearbeitet. Und da habe ich so Jazz, Rock, Indie-Rock und Film gemacht, also Kino. Und da haben wir uns noch so eine, was ist es? 35 mm heißt es so oder 36? Nee, 35 mm.
Die 35
mm. Filmvorführmaschine besorgt und haben dann so tolle Retrospektiven von André Tarkowski gezeigt. Die erste.
Da haben wir schon mal drüber geschrieben, glaube ich, oder?
Das könnte sein.
Über die Tarkowski-Filme?
Die erste ostdeutschlandweite komplette André Tarkowski-Retrospektive. Wahnsinniger Regisseur aus Sowjetunion damals, natürlich geflüchtet, sind glaube ich in Schweden und Italien noch, Nostalgia Italien und so, Filme gemacht. Und da war natürlich auch die Stasi mit drin, weil das durfte man ja nicht, da musste man immer einen Film unterbrechen, dann musste der mit dem ich zusammen gemacht habe, der im Stargard, musste dann immer so einen Text erzählen, damit die Leute es richtig einordnen können, gesellschaftskritisch und so, dass es so und so gemeint war und ja, total abgefahren, weird.
Die Deutung wurde quasi nicht den Schulen, den Zuschauern überlassen.
Das sind alles so Dinge, die habe ich dann plötzlich kennengelernt und habe eine Band gemanagt. So, damals gab es ja, ich hatte kein Auto, kein Telefon. Habe dann im Club oben das Telefonbuch aufgeschlagen und nach Jugendclub,
das ist ja
Neubrandenburg, witzig, Rostock, Mau. Bam, 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 bam. Und so habe ich meine erste Tour zusammengestellt.
Also du hast einfach die gelben Seiten durchtelefoniert.
So, naja, ey, damals gab es keinen Computer, da gab es nichts. Es gab einfach, das Hammer. Muss man sich mal vorstellen. Und das haben ja auch wenige Leute auf dem Schirm. Ich würde ja gerne mal ein Festival im Zughafen machen, so wo es vorne am Einlass müssen alle ihre Handys abgeben. Mhm. Enddigitalisierte Zone. Und dann machst du so, gibt es eine Telefonzelle, dann gibt es so eine Pinnwand, da schreibst du ran, ich hier, Lisa, ich gehe jetzt da ganz hinten und da ist das und das und da triffst du mich um 14 Uhr. Und so war das damals. Du bist die Treppen hochgerannt. Geil. Ich weiß nicht, ob du Big Savot kennst, die Band noch.
Ja.
So, ja. Bist du hochgerannt. Ich habe nur das Bild so vor Augen, weil ich einen Sampler gemacht habe mit Big Savot, so Fade, Crown, wie heißen sie? Egal, und Campanella is Dead. Oder musstest du überall hinfahren? Dann hatte ich zum Glück ein Auto irgendwann. Ein 1200er Lader. Und dann bist du, da warst du fit, gell? Da musstest du die Treppen hochrennen, 4 Stockwerke, weil die natürlich alle oben gewohnt haben. Keiner hatte Telefon. Dann hast du da hingen immer so Papierrollen an der Tür und hast du aufgeschrieben, Dienstag 19 Uhr treffen wir uns im Knarrclub und besprechen die Konzerte am Wochenende. So war das. Dienstag war Billard im Knarrclub. Und dann war das so, und dann war auch alle da. Da musstest du dich verbindlich verabreden. Ne? Das ist ein gesellschaftliches Merkmal, sozial.
Ich weiß ganz genau, mein Vater hat mir mal erzählt, dass er beim ersten Date mit meiner Mutti fast gegangen wäre, weil sie unpünktlich war. Da hat er keinen Bock drauf gehabt.
Der Unpünktlichkeit gab es ja damals auch. Aber, ja, ja, aber trotzdem musste es funktionieren.
Genau, das meinte er.
Keinen mit dem Telefon erreicht. Du konntest dich einfach anrufen, du musst dann hinfahren.
Das finde ich so ein krasses Feeling, ey. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Frage ist, wie haben sich denn die Veranstalter oder die Locations, die Venues, die du angefragt hast oder durchtelefoniert hast, mal einen Eindruck von euch gemacht? Oder haben die dann einfach gesagt, ja, kein Ding, Andi, komm vorbei, spielt mal was?
Ja, nee, da hast du Tapes halt so, Demo-Tapes gemacht und hingeschickt.
Einfach hingeschickt,
per Post. Per Post, ja, ja, und dann telefoniert. Oder eine kleine Bio mit Schreibmaschine getippt und so, ne? Oder ein Fax hingeschickt. Das ist krass. Ja, die ganze Promo auch mit DT64 in den Radios lief über Fax, ne?
Das ist richtig krass.
Es war abgefahren. Und jedenfalls kam es so zustande, dass ich in diese ganze Musikszene reingerutscht bin. Und habe tatsächlich auch einen Sampler mit diesen B-Crown, The Fate, Bixavot und Capadella is Dead. War dann so ein, ich weiß nicht, wie dieser Sampler hieß, Kleeblatt oder so. Keine Ahnung, unter Amiga, und wir waren dann die erste Veröffentlichung unter Zong, weil Amiga wurde sofort abgewickelt, direkt 1989, 90 nach der Wende. Und dann sind wir unter Zong als allererste Veröffentlichung rausgekommen. Das war auch ein bisschen verrückt, historisch spannend, sonst Verkaufszahlen waren völlig uninteressant. Und dann sind wir da durch Deutschland getourt. Ja, das war...
Zur Wendezeit dann quasi.
1990, ja. Und dann habe ich, und so, jetzt kommen wir mal dann quasi den Bogen in die Jetztzeit, habe ich, mussten wir uns ja mal einstufen lassen im Magistrat der Stadt Berlin, Ostberlin. Ne? Da durftest du ja nicht spielen ohne ein Zertifikat, wie hieß es? So eine
Genehmigung, oder?
So eine Genehmigung, ja, Spielgenehmigung, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt hieß. Ne? Auch Management durfte es nicht machen, ich habe es halt trotzdem gemacht. Das hat ja auch keiner so direkt kontrolliert, aber trotzdem musste
ich. Dich juckt auch gar nichts, Andi, oder?
Ja.
Ihr kam es halt trotzdem gemacht.
Es war relativ ungefährlich. Ich wusste halt auch, dass was passiert. Ne? Ich war so Ende 89, Sommer. Ich wusste, es geht auf keinen Fall so weiter. Hm. Ich habe völlig die Ruhe gehabt und wusste, da kommt was, was wir jetzt nicht wissen, was wir jetzt nicht planen können. Ne? Und habe deshalb meine Jobs gekündigt, alles dicht gemacht und bin da losgezogen. Habe dann so diesen krass. Verrückten Scheiß gemacht. Und da habe ich dann im Haus der jungen Talente, HDJT in Berlin, direkt neben dem Roten Rathaus war das damals, habe ich, Bixavort hat sich einstufen lassen, ja, noch ein paar Bands. Und da habe ich die Eastside Crew kennengelernt. Eastside Crew ist so die Rap, eine der bekanntesten Rap Bands, also zwei Typen halt, ne, aus Ost-Berlin. Gab noch ein paar andere, Real Dope Thing und, oh, die Namen vergessen. Ich bin auch nicht vorbereitet, ne?
Ist ja nicht
alles Freestyle. Und da stand ich dann im HDJT und hab die rappen sehen und ich war total fasziniert von der Energie im Publikum. Nicht, dass ich jetzt so ein Rap-Fan bin, ne? Aber die Energie fand ich krass.
Kann ich
so
voll nachvollziehen.
Freestyle und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da alles lief. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so die Leute so Arme hoch, bam, bam, Beats. Keine Band, nur von irgendeinem Band, Adat oder so. Weiß nicht, wie sie es damals abgespielt haben. Gab es ja noch nichts. Und so bin ich, dann wollte ich den Typen sprechen, habe den Kontakt gekriegt und der wohnte zufällig, ich habe in Eichwalde, Schmückwitz gewohnt und der wohnt in Schulzendorf auf der anderen Seite von der S-Bahn. Mhm. Da habe ich mich mit denen getroffen und so ging meine Hip-Hop, da habe ich dann plötzlich so eine Hip-Hop-Crew gegründet. Also nicht, weil ich Hip-Hopper bin, sondern weil ich plötzlich Connection hatte und die Leute zusammenbringen wollte. Und da sind dann auch so junge Leute gekommen, die einfach nichts hatten. Die aus Berlin-Marzahn, aus Hellersdorf, die waren lost. Die waren alle nach der Wende, dann, jetzt sind wir schon nach der Wende, ne? So völlig losgelöst und da habe ich mit ein paar Leuten, die ich schon länger kannte, ach, lustigerweise aus dem Kinderferienlager, ist ja auch wieder eine lange Geschichte, ist ja auch egal, habe ich dann die SWAT-Posse. Ich wusste damals nicht, was SWAT ist, Special Weapons and Tactics, keine Ahnung. Das war einfach, she said Captain, I said Captain Sensible.
Ja.
Mega Klassiker und daher kam es bei mir im Kopf. Dann war ich, hab ich irgendwann Jahre später gecheckt, so in irgendeinem Film, was ein SWAT-Team, was hat das mit uns zu tun? Das ist wirklich.
Und dann, was hat das mit uns zu tun? Toll.
Ja, und dann war ich auf der Insel der Jugend und dann bin ich über Köln, MC Records, hier massive Töne, Stieber Twins, MC René, dann habe ich so alle kennengelernt, Jan Delay mit 13 Jahren, so auf irgendeiner Jam und so weiter und so fort. Und dann 97, da habe ich in Köln, wie gesagt, MC Label und Verlag und da war der Merchandise und MC Mail Order. Und wir haben das Battle of the Year gemacht, die Breakdance-Weltmeisterschaft. Und in diesem Zusammenhang, das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht, habe ich aber wieder was Verrücktes Ostdeutsches gemacht. Jetzt muss ich es eigentlich erzählen.
Mach mal, nee, bitte. Ey.
Los, dann müssen wir noch eine
wir Folge haben Zeit, machen. Wir haben Zeit, Andi.
Da bin ich dann zu meinen Kollegen, die waren eigentlich alle aus dem Westen und so, und hab gesagt, also ich habe einen Flyer bekommen von Jens Ihlenfeld, Speiche, Agro, ne, später Agro, hat mich angerufen, hat gesagt, ja, Andi, der hat damals, oh, wo hat er getanzt? Oh, scheiße, Otten, hab ich einen Telefonjoker? Groß, funky Großangriff, da hat er, glaube ich, getanzt, wenn ich mich nicht täusche. Otten. Speicher. Und der hat mich angerufen und gesagt, hier gibt's so einen Flyer, im Casablanca machen die einen Thüringen-Battle und an dem Tag haben wir nationale Qualifikation für die Weltmeisterschaft, für die Breakdance Battle of the Year in Hannover. Ja, die ist doch scheiße, die müssten doch eigentlich nach Hannover kommen zu dieser Qualifikation. Ich sag, nein, ich rufe da einfach mal an. Und habe ich dann Danny Engel, heute Manager von Deine Freunde unter anderem, habe ich auch Danny Engel,
netter Typ.
Der war Zivi im Casa, da habe ich den angerufen. Also irgendwie habe ich den ans Telefon gekriegt, habe gesagt, ja, du Digger, also Digger gab es damals noch nicht, aber ihr macht da an genau dem Tag im Juni macht ihr das Thüringen-Battle, ist doch scheiße. Macht es doch später. Ihr kriegt noch eine geile Band dazu. Es waren dann massive Töne nachher. Und ihr besucht uns dann einfach bei der nationalen Qualifikation. Es hat ja nichts mit Konkurrenz zu tun gehabt oder dass die uns irgendwie gestört hätten. Ne? Mhm. Das ist genau das, was die ganzen Leute bei MC in Köln, dann haben die gesagt, ja Andi, was soll denn der Quatsch? Das stört doch gar nicht, es ist doch trotzdem ausverkauft. Ja, aber in Thüringen, ich habe ja damals mit Thüringen gar nichts zu tun gehabt, ne? Aber in der Thüringen-Battle an dem gleichen Tag ist es doch irgendwie blöd. Und sonst würde mich Speicher doch nicht anrufen und sagen, hier, Andi, ist doch scheiße. Und naja, und Danny hat gesagt, ja, okay, dann kommen wir mit einer Crew nach Hannover ins Pavillon und dafür verlegen wir das Thüringen-Battle auf den 5. Juli.
Das hat er einfach mal als Hiwi entschieden, oder?
Zivi,
nicht Hiwi.
Damals gab es noch nicht. Ja, weil die das Battle organisiert haben, dieses Thüringen-Battle und diese Hip-Hop-Veranstaltung.
Ach, geil.
Und da war der Vostok-Mob mit Klüsen und weiß ich, wer da alles dabei war. Die ganzen Namen könnte ich jetzt alle aufzählen, also die mir noch einfallen. Auf jeden Fall sind die dann nach Hannover gekommen. Da habe ich sie das erste Mal so auch persönlich kennengelernt. Und ich bin dann am 5.7. nach ins Casa gefahren. Ich kam gerade von Natur mit, weiß ich nicht, ich glaube mit MC René und Max Herre oder Cora E oder irgendeiner Tour. Ich war da viel unterwegs damals.
Irgendeiner Tour.
Und zwar, ich glaube, es war Cora E mit De La Soul sogar. Da hat Cora E Support gespielt. Und da bin ich dann aus Stuttgart nach Jena gefahren. Und kommen da so rein. Jeder, der das Casa kennt, kennt das Feeling da, das Ambiente mit den ganzen Güterwaggons. Damals war es alles ein bisschen raffer und da wurde dann so gemalt und alles. Das war also wirklich ein Special Ort und auch krass, was die für eine Geschichte haben, das Casa, was die alles gemacht haben. Und dann steht da so stehen da so drei Typen und DJ und haben so Musik gespielt vom Hintereingang vom Kassa. Und das war Vostok MCs. Und ich hab gerade frisch eingeschweißt die Platte Quadratur des Kreises geschenkt bekommen in Stuttgart von 4Music, bei denen wir dann später auch waren. Und hab die direkt Klüsen geschenkt, hab gesagt, ey, es gefällt mir, was ihr macht. Find's mega geil. Und so kamen Klüsen und Danny, habe ich dann mit nach Köln genommen.
Das ist ja so witzig.
Danny dann zum MC-Booking und Klüsen hat halt dann, also ist jetzt sehr verkürzte Geschichte, ne? Da lag noch was dazwischen. Das waren jetzt mal kurz 30 Jahre überflogen.
Wollte grad sagen.
Nee, mehr als 30. So kam das aber zustande. Und das sind genau die Moves, die man machen muss. Man muss immer aus dem Quadrat rausdenken und man muss so in irgendwelchen verrückten Entscheidungen, die man trifft, liegt immer eine Chance. Ne? Und das war ganz eindeutig. Die Leute haben mich für verrückt gehalten im Westen. Also ist jetzt auch sehr pauschalisiert im Westen. Ne? Es gab da natürlich auch coole und Leute, die so ihre Westarroganz hatten und wir haben sowieso alles, wir sind besser oder irgendwas, keine Ahnung, was man so denkt, wenn man den Osten sieht, 1990 bis 1999 vielleicht oder so. Und so kam dieses Treffen zustande und daraus wurden knappe 20 Jahre, ne? 18, ja. Und da haben wir halt alles durchlaufen. So.
Das ist krass, ey. Jetzt weiß ich, wie du zum Artist Management gekommen bist, Anni, aber jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, weil es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die vor allem heutzutage so an den Anfängen stehen und ich glaube, das unterscheidet sich schon mal deutlich von der Art und Weise, wie man vielleicht vor, wie viel hast du gesagt, ist es jetzt her? 18 Jahre? Nee,
18 Jahre.
30 Jahre. Oder was?
Mit Thomas und mit Lüsen war ich 18 Jahre, das ist eine Volljährigkeit.
Ja, aber wie lange ist es her, dass du ihn kennengelernt hast? 30, hast du gesagt.
Nochmal bitte?
Wie lange ist es her, dass du ihn kennengelernt hast?
Na, 97 bis, du hast doch Abitur, gell? 97 bis...
Na gut, ich bin 96 geboren, ich bin 26 Jahre.
Ja, danke. Ich habe wirklich durch diese Jahrtausendwende, muss ich mir immer das geteilen.
Ja, ich kann es voll nachvollziehen.
Es ist so wirklich komisch, ich lebe nur über Fantasien und Intuition. Ich bin kein Typ, ich kann mir keinen einzelnen Text merken, ich habe bestimmt 1000 Konzerte, lass es 500 von Klüsen gemischt. Und die ganzen Songs im Studio gehört. Ich kann keinen einzelnen Text. Ich kann sowas nicht. Ich kann nicht auswendig lernen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon.
Und deshalb habe ich dieses Problem mit dieser 2000er Grenze. Und dann muss ich die Jahre davor und dann addiere ich die danach dazu. Und dann so müsste es ungefähr hinkommen.
Auffüllen nennt man das.
Ja,
in der Didaktik.
Ja,
ist aber nicht so schlimm, mache ich genauso. Und ich frage mich halt, wie krass sich das unterscheidet zum Künstleraufbau von damals und Künstleraufbau von heute.
Ich will da gerne einhaken, weil das ist ja so ein Ding, ne? Ich habe jetzt Leute kennengelernt. Merkt ihr eine Frage? Ist ja dein Podcast.
Ja, ich versuche sie mir zu merken.
Das ist nämlich das Ding. Ich lerne heute Leute kennen, die sind jetzt Waldorfschule oder egal wo. Und da wird dann untersucht auf ADHS, weil die sich nicht konzentrieren können. Nein, die können nur andere Dinge, die haben, also es betrifft jetzt auch wieder nicht alle, sondern die ich kenne, ne? Die haben andere Stärken, andere Kompetenzen. Und genauso funktioniert die Gesellschaft heute und auch damals schon mit Thomas, also Klüsen, das ist für mich Thomas, ne? Der konnte es auch nicht in der Schule. Aber was kann der alles, ne? Also was hat der da draus gemacht mit seinem Schulabschluss? Die Chancen sind überbordend riesig und die Leute, die nicht auswendig lernen wollen, sind meistens nicht dumm, sondern hochintelligent teilweise. So begegnet mir das zumindest, weil die wollen was und die sind glücklich, wenn sie mit vier, drei Viertel aus der Schule rauskommen, irgendwie geschafft. Und
kann ich gut nachvollziehen.
Und dann entstehen da Dinge. Und das meine ich mit Goldader Quereinstieg, ne? Das hat ja eigentlich nur damit zu tun, dass das Bildungssystem nicht abbilden kann. Und das ist schon immer so. Und das war das, was ich von Anfang an kennengelernt habe, dass Menschen Talente, Begabungen haben, die man einfach nur, dem muss man Raum und Platz und Zeit und ein Ohr anbieten und dann funktioniert es, weißt du?
Ja. Bin ich voll bei dir. Ich umfasse aber ein bisschen das Bildungssystem nicht nur im Raum Schule, sondern das Bildungssystem ist für mich einfach die ganze soziale das ganze soziale Umfeld eines Menschen. Und natürlich muss man da sehr viel Glück haben, dass zum Beispiel ein Thomas auf dich trifft, damit er quasi sein Talent da findet. Und du hast ihn da auch in einer gewissen Form gebildet, die auf eine Art und Weise, wie es die Schule vielleicht nicht geschafft hat. Und dafür hast du ihn auf eine Form nicht gebildet, wie es die Schule aber gemacht hat. Vielleicht.
Und das Elternhaus auch nicht.
Genau.
Und das ist ja aber typisch für den Zughafen auch, dass da so eine Brückenfunktion gibt zwischen Elternhaus und und weiß ich, Berufsleben oder was auch immer dann kommt, weil die Eltern keinen Zugriff mehr haben. Pubertät, man will raus, ne?
Das ist ja auch normal.
Normal, klar. Ich rede auch nicht von unnormal. Ich sag nur, es ist so. Und die Schule hat keinen Zugriff mehr und dann kommt plötzlich so jemand und bietet Raum. Und wie gesagt, jetzt kommt so eine neue Generation, nachdem die letzten 4-5 Jahre quasi komplett weg ist. Demnächst. Und da sehe ich es auch wieder das Gleiche, ne? Aber dieses Wegsein hat ja auch wieder damit zu tun, ne? Diese Emanzipation findet dann auch vom Zughafen, von mir statt. Und es hat natürlich auch ganz viele Facetten, die kann ich jetzt auch nicht alle aufzählen. Und Motivationen, Hintergründe und es geht ja auch nicht alles in Frieden und, oder Frieden schon, aber nicht in totaler Harmonie auseinander. Aber das ist alles, was in die Kalkulation gehört, in die Kalkulation Mensch, Sozial, Leben.
Total, weißt du? So ist es halt. Und Bildung ist ja auch so ein lebenslanger Prozess. Manchmal hat man so das Gefühl, das ist irgendwann abgeschlossen. Aber ich bin großer Fan davon zu sagen, das hat halt keinen Punkt und kein Ende und das nimmt nicht ab im Leben, dass man sich weiterbildet und das Leben auch in eine andere Richtung verlaufen kann, je nachdem, wem man begegnet, wem man seinen Bildungsprozess anvertrauen möchte. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dir ihren Bildungsprozess anvertraut haben. Sehr, sehr viele Menschen aus meinem Umfeld auch.
Und ich habe ja das Gleiche auch erlebt, ne? Ich bin halt 10 Klassenschüler aus dem tiefsten Osten. Ne? Woher habe ich das alles? Aus meiner Fantasie? Ich habe mir einfach Dinge vorgestellt. Das war so das Hauptding. Und du hast dann die Leute, weil ich die davon überzeugt habe, mach was mit mir. Ne? Also Dietmar Wünschmann ist so der Tonguru. Also Guru weiß ich jetzt nicht, aber der hat halt so Pulis, Karat, vor allem City gemacht und so, ne, ist mit denen unterwegs gewesen, durfte auch in Westen und der hat so gesagt, ja, cool, was du machst, hier, hast du 2 Boxen, Turbo Sound damals und ein Mischpult und ich zeig dir kurz, wie es geht und so bin ich zum Mischen gekommen und so ging es immer weiter, ne, du hast halt Leute, die, und so ist auch heute noch, du hast viele Leute, die dich unterstützen, wo ich mich immer frage, ey, ich rufe die nur an, wenn ich was brauche, seit 10 Jahren und die machen es immer wieder, warum?
Ja, das ist eine gute Frage, ey. Weiß warum? Ich nicht.
Weißt du?
Vielleicht ist es was Zwischenmenschliches. Ich bin ja ein großer Fan von der Systemik. Da sagt man, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Das heißt, wahrscheinlich führst du trotz dessen, dass du quasi eigentlich nur anrufst, wenn du was brauchst, führst du in irgendeiner Form von einer guten Beziehung mit denen. Vielleicht fühlen sie sich einfach deswegen gebraucht.
Es ist nicht nur, nee, ich glaube, da geht es auch um Sehnsüchte, weil die borgen es ja nicht mir persönlich. Ich brauche es ja nicht für mich, für meinen Garten oder so, was ich da will, weißt du. Sondern die haben so eine Sehnsucht. Ich glaube, es hat Wolfgang Niedecken mal irgendwann gesagt, dass wir, der kommt ja aus so einer Kommunarden-Vergangenheit, ne? Und das ist immer gescheitert und wir würden seinen Traum leben oder so ähnlich, ne? Hat er mal gesagt. Ich glaube, daher kommt es auch. Und es hat einfach eine Sympathie und da ist eine Authentizität und eine Ursprünglichkeit, eine Energie drin und die Leute mögen das einfach. Also die geben es ja, wie gesagt, in den Hafen rein eigentlich und immer wieder von Neuem. Und auch die jungen Leute, sowohl die Jungen als auch die Älteren, also die irgendwas haben, besitzen, ich kann die immer fragen. Ne? Also es gibt wenige, die sagen, oh nee, jetzt ist aber Schluss. Weißt du? Ist ja auch nicht täglich.
Dann ist die Frage, rufst du die dann trotzdem das nächste Mal nochmal an?
Na klar. Ja, man muss auch ein bisschen skrupellos sein.
Ach, das
sonst,
ist
sonst kommt man nicht durch. Nee, man muss da, das gehört ja dazu. Die freuen sich ja meistens eigentlich auch. Es gibt wenige, die sagen, ja, also, wie gesagt, also man kann ja einleiten und sagen, es ist mir peinlich, dass ich jetzt schon wieder wegen dem Lichtanrufe. Aber können wir das nochmal haben?
Aber wie ist es denn das, wenn dich jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute auch Sacking
sind. Ganz kurz, sorry.
Alles gut, mach
zweite Mal. Aber wenn ich jetzt mit so einem Porsche rumfahren würde, ich meine nicht mit einem zerbeulten 911, ne, sondern mit so einem schicken Cayenne und Alu, nicht Alufelgen, sondern so Goldfelgen, hier so ein Scheißzeug, weißt du, was, mit was so Leute rumfahren, klar, wo die Felgen teurer sind als meine Karre, weißt du, als mein Skoda. Naja, wenn, das ist ja immer, wie man das lebt, was man sagt, was man macht, ne? Und deshalb, das hat so eine Glaubwürdigkeit, die sehen halt das nicht, dass das nicht in irgendwo einen Luxus verschwendet oder ich mir einen Vorteil verschaffen will, für auch nur Leben, aber die, das geht halt in irgendwas rein, was man teilen kann, ne?
So, ja, jetzt, sorry. Wie gehst du damit um, wenn Leute sackgängig dir gegenüber sind?
Was heißt
findest das? Findest du es gut oder findest du das?
Was heißt denn das?
Na, dass Leute dann halt nicht locker lassen. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ob da jemand was von dir haben will oder ob dich jemand fragt, keine Ahnung, es gab bestimmt 1000 Künstler, die dann mal gefragt haben, Andi, hast du Bock, dich um uns zu kümmern, managementmäßig?
Sehr unterschiedliche Fragen. Also, sackgängig kann nervig sein. Natürlich, das gab es auch, wo man die Türen zumachen muss, weil man sich einfach auch schützen muss irgendwie, weil wir auch nicht öffentlich finanziert sind. Ne? Das haben ja viele auch verwechselt. Ich war ja nie öffentlich finanziert. Es war immer wirtschaftlich, privatwirtschaftlich. Und die Leute haben immer das Gefühl gehabt, naja, das ist doch ein Verein. Und warum machen die so ein abgeschottetes Business und so? Also A, war es nicht ein Verein. Und B, hat man ja gar nicht abgeschottet. Es kamen ja immer Leute rein. Du kannst nur nicht jetzt einfach die Tür aufmachen und sagen, hier, wer will alles kommen? Das geht nicht, das kannst du nicht verarbeiten. Und du musst ja das auch noch irgendwo eintakten in so einen Wertschöpfungsprozess, der sehr sozial sein kann, aber eben trotzdem funktionieren muss in irgendeiner Weise. Und dann ist ja der Unterschied, ob die jetzt Technik wollen oder einen Raum und sagen, oh, wir haben keine Kohle, wie Rotzfrech Cinema, so, die müssen halt nicht, sag ich mal, hier, wenn du was brauchst, sag Bescheid, und du sagst, wie viel du mir geben kannst, das ist so meine Formel, so, egal, ob es noch so ein e.V. oder irgendwer ist, die können im Grunde immer alles kriegen und ich freue mich natürlich, wenn sie ein bisschen Kohle übrig haben, aber da weiß ich auch, an denen wäre ich nicht reich, ne? Und Rotzfrecht Cinema ist sowas, halt so ein Projekt, das unterstütze einfach gerne, weißt du, und da gibt's viele von. Und da geht halt was rüber. Und Künstlermanagement ist ja eine andere Frage, das, naja, weißt du, im weitesten Sinne, da habe ich jetzt auch viel die letzte Zeit drüber nachgedacht, weil da auch so eine Sehnsucht dabei war, gerade jetzt, wo wir auch Studi Welcome hatten mit Paul Wetz, was war davor, habe ich jetzt vergessen, Max Prosa, Litchi Lassi, und jetzt hatten wir vorgestern Millennium Kid und übermorgen Team Scheiße. Und da merkst du so, eigentlich hast du doch wieder Bock so ein bisschen auf Tour und so, ne? Ach nee, eigentlich ist das zu anstrengend, aber nee, hast eigentlich mehr Lust. Und Künstlermanagement und all das. Die Sehnsucht ist da schon da, hat sich halt nie so richtig rauskristallisiert, weil ich ja eigentlich eine andere Aufgabe übernommen habe. Seit der Trennung von Klüsen, das war 2016, habe ich ja quasi dann den Zughafen, also eine Neuerfindung gemacht mit den Hallen. Das gab's ja alles nicht so, wie man es jetzt sieht. Kalif Storch gab's nicht, die haben sich ja selber aufgebaut, aber trotzdem musste ja das Gelände verwalten und Gefahrenabwehr und ja, da frage ich mich wirklich manchmal, oh, war das richtig, war das falsch? Aber mein Künstlermanagement ist ja eigentlich das, was das ist, wovon ich gesprochen habe, die Talente und die Begabung, weißt du? Das ist ja meine, so habe ich ja auch nur Klüsen entdeckt und alle möglichen anderen Leute auch auf dem Weg in den letzten 30, 40 Jahren. Und auch ein Handwerker muss man entdecken. Das gehört alles dazu, weißt du? Und so ein bisschen ist das auch wirklich eine Kernfrage gewesen, was passiert eigentlich mit mir jetzt gerade und bist du zufrieden damit? Und dann denke ich so, dann sehe ich wieder in gierige, neugierige Augen, die wissen wollen und alles hergeben dafür, um was zu erreichen, also um was zu lernen, weißt du? Und dann denkst du so, okay, ja, das ist halt die Aufgabe. Dafür musst du halt so ein bisschen hart, krass Infrastruktur verteidigen, um das anbieten zu können und ja, wie viel Spaß hat man noch dabei, wie, in welche Richtung geht das alles? Und das sind aber auch alles, ist alles Kunst irgendwo.
Würdest du sagen, du machst es für dich? Oder ja, für die Leute, die das machen?
Ja, es ist alles natürlich ein Mix. Ja klar, mache ich es auch für mich. Man will ja eine Anerkennung haben. Ich habe neulich so ein auf Insta so einen Vortrag gesehen. Das kreuzt ja so durch, ne? Und scheinbar hat der Algorithmus entdeckt, dass ich so auf Lebensfragen stehe. Da stolpert man dann halt über Dieter Lange. Und der hat dann so ein paar Fragen gestellt. Ne? Ich habe 10 Fragen. Ich habe nur jetzt noch 2 parat. Das wurde mir dann tatsächlich, hat mich ziemlich herausgefordert. Und die eine war, was würde sein, es ging um diese Ich bin, ne, Frage. Was würde sein, wenn du alle deine Rollen los wärst? Wer bist du? Interessant, stell dir das mal vor. Alle Rollen, Anerkennung.
Das ist so witzig. Wir hatten letztens erst das Thema in einem anderen Kontext, im Glaubenskontext, weil Johnny, Glaubens, mein Podcast-Partner, ist christlich, ja, unterwegs.
Und hatten wir Glaubens,
das, ach so. Glaubenskontext, genau. Und wir hatten wir das Thema Dekonstruktion und da habe ich genau die Frage gestellt. Mhm. Was würde von dir übrig bleiben, wenn du nicht deine Vaterrolle hättest, wenn du nicht deine Musikerrolle hättest, wenn du nicht deine Glaubensrolle hättest? Und deswegen fand ich das so spannend, weil am Ende fragt man sich das und dann bleibt bei den meisten Leuten tatsächlich nicht viel übrig.
Nee, es muss ja auch nicht viel übrig bleiben. Du musst nur dir mal vorstellen können, überhaupt, wo führt das hin, ne? Es ist ja schwierig, sich vorzustellen, ohne alle Rollen zu sein, ne? Was bist du dann? Das ist eine große Frage.
Das kannst du ja nur beantworten, wenn du isoliert bist. Weil wenn du isoliert bist, es fällt mir ganz oft auf, wenn ich mit Kindern arbeite, dass wenn die isoliert sind, sind die quasi nur für sich. Also die existieren quasi nur für sich und dann fangen die auch an, Selbstgespräche zu führen und solche Sachen beim Spielen zum Beispiel zu machen. Die leben ja quasi bis zu einem gewissen Alter, ich würde behaupten, bis sie ungefähr 7 oder 8 Jahre alt sind, bis sie dann erste, zweite Klasse sind, leben die ja quasi in einem eigenen Kontext. Sie leben in einem eigenen Isotop und die kümmern sich weder um andere, noch um ihre Eltern, noch um Geschwister, sondern die leben erstmal nur aus der egozentrischen Perspektive und deswegen sind die natürlich auch so authentisch und das ist manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, erfrischend, so ein bisschen refreshing, wenn man so als Erwachsener dann drauf schaut und mit Kindern spricht. Und das finde ich manchmal sehr pur, weil die da keine Rolle spielen müssen.
Ja.
Die erste Rolle, die spielen müssen, ist die des Schülers.
Nee, es fängt leider schon viel eher an mit der Erziehung.
Es kommt drauf an, wer erzieht.
Was ist Erziehung richtig, was ist falsch? Du musst ja irgendwas erziehen, aber damit geht das Drama. Es gibt ein interessantes Buch, das Drama des begabten Kindes. Kennst du zufällig?
Ja.
Alice Miller?
Ah, ja. Habe ich aber noch nicht gelesen, steht auf meiner Reading List.
Mach das, schieb's nach oben. Beantwortet auch viele Fragen. Also nee, es wirft viele Fragen auf. Die Antworten musst du dann für dich finden. Das hat mir auch sehr weitergeholfen. Aber die Erziehung ist eines der großen Probleme, indem man ja versucht, die Kinder zu formen. Und da ist das Problem, dass dann eigentlich schon das Falsche passiert. Ne? Egal, ob du gut oder schlecht erziehst, natürlich im besten Fall gut. Viele Crash-Kids sind aber dann auch wiederum. Also ich bin auf eine gewisse Weise auch ein Crash-Kid, ne? Weil ich halt falsch erzogen wurde. Nicht schlecht, sondern nur falsch. Und ich habe halt, sagen wir mal, das Gegenteil von meinem Bruder. Ich würde mich als Gegenteil von meinem Bruder empfinden. Der ist so verbittert. Und ich bin halt, ich habe versucht, aus allem was zu machen. So, es ist schwer zu sagen, weil das kann man nicht zusammenfassen, ne? Was so im Leben nach und nach passiert. Aber du versuchst dann durch Intuition, all das wird geschult, ne, durch Fantasie und Wege zu finden und Sachen zu machen, die nicht vorgegeben sind, ne. Also auch schlechte Erziehung kann gut sein, gute Erziehung kann schlecht sein. Es ist immer, was man draus macht und wie man veranlagt ist und auf wen man trifft und wer einen herausfordert mal, ne. Und Kinder sind so lange erfrischend, wie sie nicht verzogen sind. Und das Drama des begabten Kindes ist ja das, also mal, ich sag, holen wir jetzt nur mal ein, so ein Ding raus, ne, was ist unbedingte Liebe, ist, wenn man im Kind das Flugzeug schreien lässt. Weißt du? Also, mhm. oder im Zug. Muss ja nicht das Flugzeug sein. Aber da ist besonders nervig. Freie vor dir und das Kind schreit und die Eltern machen nicht keine Erpressung. Ah, du kriegst dann und ich streichel dich erst, wenn oder, sondern lass ihn schreien. Und ertragen, was sie auch von außen ertragen müssen. Die Mutter meistens. Das ist jetzt eine ganz grobe Schmalspur-Zusammenfassung von dem Drama des begabten Kindes. Hat natürlich noch ganz andere Komponenten, aber das ist mir so hängen geblieben, dass ich es jetzt so erzählen könnte, was so hier reinpasst.
Es gibt
dass man in der Dinge passieren lässt und dieses Vertrauen schöpft. Ne? Und zum Beispiel haben ja früher die Leute, die aufs Feld gegangen sind, die Kinder immer in so einem Tuch mit dabei gehabt. Die haben halt alles miterlebt. Ne? Daher kommt das Vertrauen und dieses Alleinelassen. Ich bin ja auch so ein Kind, was dann, das wurde ja, wir wurden ja von den Eltern weggenommen, von den Müttern und in so, in so einen Raum, wo, also wurde es von den Müttern getrennt, ne? Das heißt, du hast doch schon so einen schizophrenen, wie nennt man das, also geteilten, du wusstest schon nicht mehr genau, wer bipolar. Ist jetzt deine Mutter, ja, nicht, bipolar auch nicht, ich habe das richtige Wort nicht, aber es halt, greift halt so krass ein, weil du, dass die ersten, du siehst die ersten Dinge in deinem Leben und du siehst dann deine Mutter und dann siehst du eine Krankenschwester und dann siehst du und dann wirst du weg und hast die Wärme nicht und so weiter und so fort. Das steht da jetzt nicht damals begabten Kindes, aber das ist halt so die Geschichte. Ich habe später gehört, dass es im Westen auch so gemacht wurde. Keine Ahnung. Das ist halt ganz schlimm, ne? Das mhm. ist, dass die Eltern sind sich auch dessen gar nicht bewusst gewesen. Meine Mutter wusste es nicht, was das so macht. Und in die Kategorie falle ich halt, ne? Das gibt da auch Psychokram, der hart struggelt und du musst das alles austragen mit dir, mit deinen Sehnsüchten, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst und so weiter und so fort. Ne? Und das sind auch alles Einflüsse, die damit reinfallen. Aber andererseits finden die Leute es wahrscheinlich so spannend, auch die jungen Leute, ich cast ja nicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keinen einzigen von den Leuten, mit denen ich in den letzten Jahren oder auch Klüsen oder so ich würde es ja aus dem Protokoll nehmen, kannst du es rausschneiden. Das war der falsche Trigger. All die vielen Leute, ich caste, ich gehe nicht hin, ich mache keine Anzeigen. Über Social Media suchen junge, neugierige Nachwuchs nichts. Die kommen einfach. Da ist irgendein Magnetfeld, was die anzieht. Und das hat natürlich auch mit mir zu tun, mit der Fläche, mit den Möglichkeiten. Ja, die... Ja, ich glaube, die merken ja auch, dass das alles nicht so harmonisch und glatt und gerade ist, wie es den Anschein macht. Weil es gibt ja immer Stress und Streit, ne? Auch gerade in so fragilen Gebilden, ne? Das kriegen jetzt meine neue Generation, kriege ich es von der davor auch mit. Ist halt so.
Ja. Was ich vorhin zu dem Kindheitsthema noch sagen möchte, ich komme ja aus der Grundschulpädagogik und da gibt es immer, wenn dann auf so Zeugnissen steht, da gibt es diesen schönen Begriff des unangepassten Verhaltens. Da kriege ich immer richtig Gänsehaut, wenn ich den auf irgendwelchen Zeugnissen lese, weil ich mir immer frage, was das sein soll eigentlich. Was ist unangepasstes genau. Verhalten?
Na,
an was musste sich denn anpassen?
Das ist die Gesellschaftsfrage schlechthin. Dieses Anpassungsding. Ne? Wer rebelliert, ist scheiße. Wer sich anpasst, ist genauso scheiße, weil mit denen kannst du nichts anfangen.
Ja, und das Bildungssystem ist gerade ja auch so drauf, wer sich nicht anpasst, den helfen wir gleich. Also der kriegt quasi Leute zur Seite gestellt, da wären wir jetzt beim Thema Schulbegleitung oder Integrationsbegleitung, die denen helfen, sich anzupassen.
Mhm. Ja, da kommen wir nochmal in eine ganz andere Ecke, weil ich habe auch mal so ein Konzept geschrieben, das Talent-Scout-Konzept, und das hat sich damit befasst. Also ich bin da schon seit Jahren oder Jahrzehnten dran, weil ich das sehe, was passiert in der Schule, was passiert im Elternhaus. Über das Gesundheitssystem reden wir hoffentlich heute nicht.
Nee.
Versprochen. was passiert da, ne? Und im Grunde genommen müssten ja, ich bin halt auch mit viel Hochbegabten zusammen gewesen, ne? Müssten ja die Besten müssen eine Chance kriegen, der Übernahme ihres Wissens, Könnens, ihrer Talente und so. Also wie jetzt, es gibt's ja auch so, dass dann eine Schulklasse ausgesetzt wird, aber genau das Gleiche. Ein Talent Scout ist auch einer, der sich damit beschäftigen müsste. Es war so der Plan auf 100 Schüler, ein Talent Scout, der geht durch die Klassen und checkt so, das sind die Besten, das sind die Schlechtesten. Also einmal nach Noten, einmal nach Verhalten, einmal nach, na, jetzt interviewe ich die mal, ne? Und dann müsstest du für die Schlechtesten, von denen ich ja jetzt oft gesprochen habe, ne, sind nämlich ganz oft die Besten, weil die keine Abnahme im Bildungssystem finden, außer Montessori, Klasse 1 bis 4, wo die rausgehen und bauen mit Holz machen, ne? Darüber kommt auch Max Schaar zum Beispiel. Mhm. Schönen Gruß. Aber der hört sowas bestimmt nicht. Aber da finden die plötzlich dann, das will ich, das kann ich. Der hat auch immer mit Holz gespielt und irgendwas gebaut, ne? Und das müsste der Talent Scout in den höheren Jahrgängen, das müsste man unter Kontrolle kriegen und dann Lernpatenschaften, Wissenspatenschaften. Und dann müsste man zu den Eltern gehen, weil diese Eltern haben eine Verantwortung, die Schule hat eine Verantwortung. Und naja, die funktionieren meistens beide nicht. Und dann diese Angepasste ist ja so ganz schlimm. Was ich schon, ja, ey, dass du diese Talente übersiehst. Und das Schlimmste, was mir jetzt in letzter Zeit begegnet ist, ist unfassbarer Typ, ich nenne keinen Namen. Und kein Ort und nichts. Aber ja, ich habe so Anzeichen von ADHS und so. Wir wollen mal zum Arzt gehen. Habe ich gesagt, Wilhelm, der heißt nicht Wilhelm, das hört. Willi. Das ist nicht ADHS. Geh nicht zum Arzt. Lass dich doch nicht krank schreiben auf etwas, was du nicht hast. Du hast andere Kompetenzen. Also ich kenne den. Ich weiß, was der kann. Also ungefähr. Du hast andere Kompetenzen und dass du einen Tunnelblick hast und da abschweifst aus dem Unterricht und den ganzen Scheiß. Das ist keine Krankheit. Die können dich nur nicht kriegen mit ihrem Bildungssystem. Und wenn sie dich zum Arzt schicken und du da am Ende noch Pillen kriegst, dann ist sowieso das Schlimmste von allem erreicht. Aber überhaupt sich mental, weißt du, im Kopf, was passiert da? Du lässt dich krank schreiben. Ah, Befund ist positiv, ich habe ADHS. Was passiert denn da mit dir? Das ist ja Wahnsinn, weißt du? Das ist ja die Anpassungsmaschine ADHS. Das gibt's eigentlich gar nicht. Also pathologisch schon. In wenigen Fällen, das ist meine Überzeugung, ich weiß es nicht, aber ich glaube, alle, die ich so getroffen habe, die in dem Bereich, über einen haben wir vorhin gesprochen, über mehrere sogar, ich glaube, die waren alle ADHS, die wir beim Namen genannt haben. Die sind alle nicht krank. Die haben andere Talente.
ADHS ist so ein Thema, weil es ist so ein großes Thema auch in der Schule. Ich glaube, das ist ja, also im Prinzip ist es ja keine Krankheit, es ist ja einfach nur eine Neurotransmitterstörung, rein biologisch gesprochen. Das heißt, das System kann quasi keine Gedanken filtern und keine Eindrücke filtern, die es abbekommt. Also das Gehirn ist nicht in der Lage, Eindrücke zu filtern. Du hast einen Gedanken nach dem anderen, du nimmst alles auf einmal wahr. Mhm. Du bist quasi die ganze Zeit, du kannst dich nicht auf etwas fokussieren, was wichtig ist, sondern dann kommt direkt das nächste, wo deine Aufmerksamkeit drauf schweift. Das ist alles. Mhm. So, und ich habe ganz viele Kinder bei mir in der Klasse, zum Beispiel, da würde ich sagen, da trifft das zu, aber es hilft mir als Lehrer nicht, das zu diagnostizieren, weil ich muss ja sowieso mit den Kindern so umgehen, wie sie sind. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also das ist am Ende ist absolut. Ja mein Ziel als Lehrer, die Kinder da abzuholen, wie du gerade gesagt hast, wo sie da stehen, da brauche ich auch keine Diagnose. Das, die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass es ihnen im System, im Schulsystem selber natürlich Türen öffnet, die sie ohne diese Diagnose nicht hätten. Also sowas wie Notenaussetzung zum Beispiel. Das kann man dann beantragen, wenn man halt die Diagnose hätte.
Wenn man sie hat, wenn man den Befund hat und das, wie gesagt, biologisch, das, was du beschrieben hast, ist richtig. Das sehe ich nur nicht bei vielen anderen Fällen. Und trotzdem, ich bleib dabei, die meisten, ich tippe auf 70-80-90% kannst du anders abholen, wenn du es könntest. Also bestimmt. Anders, diese Energie kannst du anders verarbeiten.
Aber auch Leute mit ADHS kannst du richtig
natürlich.
Anders haben. Also es hat ja nichts damit zu tun, sondern das, was ich meinte, das ist ja natürlich auch ein Spektrum. Also man kann nicht sagen, ab einem gewissen Punkt hat man ADHS, sondern das ist natürlich auch ein Spektrum.
Ja.
Im Prinzip haben wir alle ADHS, bloß halt auf einem unterschiedlichen Level. Und da, deswegen meine ich, das ist halt schwierig. Du kannst ja natürlich jeden abholen. Du kannst auch einen Autisten abholen, wenn du die richtigen Nerv triffst.
Auf jeden Fall. Auch die kenne ich, also habe ich kennengelernt, Leute, die so völlig verrückt, die so Geige spielen vom anderen Stern und alles andere völlig verpeilt
sind. Inselbegabung nennt man das.
Ja, das ist so krass.
Ja. Wirklich Wahnsinn. Jetzt komme ich aber zu meiner Frage, die ich sonst vergesse, wenn ich sie jetzt nicht stelle.
Ich bewundere dich, dass du die überhaupt noch merkst.
Und zwar hast du ja wirklich viel Künstleraufbau betrieben, damals vor, jetzt habe ich schon wieder die Zahl vergessen, 30 Jahren mit
Thomas. Ist ja auch egal.
Thomas.
97, ja.
Und meine Frage,
und davor ja auch schon ganz viel, also das ist ja nicht
ja, alles stimmt. gewesen, ja. Die mich wirklich brennend interessiert ist, wie hat sich das alles entwickelt? Weil ich finde, es ist so selten, das habe ich dir vor dem Podcast in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, es ist so selten, dass man jemanden hat, der quasi, wie soll ich sagen, für mich gefühlt von Anfang an dabei war. So, was, wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt? Weil jetzt gerade momentan spielt ja natürlich im Künstleraufbau viel Social Media eine Rolle. Da spielt viel eine Rolle, was man sich selbst quasi schon für eine Reichweite aufgebaut hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch, weiß ich nicht, ist das ein Punkt, Social Media? Das sind jetzt zwei Fragen. Also wie hat sich das gewandelt quasi im Vergleich zu damals? Und ist das ein Punkt, Social Media, was dich so ein bisschen abturnt? An der ganzen Geschichte.
Na, definitiv. Upturn ist klar.
Bei dem Wort Upturn mache ich uns gleich nochmal ein Bierchen auf, an dem
ja,
du
ja, ja. Upturn ist ja, soll ich weitermachen?
Ja, machen
wir
weiter.
Upturn ist ja eine Frage jetzt auch von Geschmack und bla bla. Weißt du, was findest du gut, was findest du nicht gut? Was so ja auch wieder sozial-ästhetisch, nenne ich es mal, krass ist ja, dass die Leute so, ich habe ja vorhin erzählt von dieser pur, total, 100% Analogität, ne? Da gab es keine Computer, da gab es kein Telefon, du musstest verbindlich sein, du hast miteinander geredet, du hast dich getroffen, das gibt's heute nicht mehr, ne? Klar, du triffst dich auch noch, aber es ist, du kannst immer jederzeit absagen. Die Beliebigkeit ist eines der schlimmsten Wörter. Also, ne, Beschreibung von Zustand von jetzt, von heute. Beliebig. Und man über Lübser bitte. Sehr nett. Und Beliebigkeit, ja. Und es geht alles immer schneller und es geht immer leichter und du kannst mit dem Rechner, jeder kann alles machen. Und mit dieser Beliebigkeit ist einerseits schön, jeder kann alles machen, jeder kann sich probieren und alle haben die gleiche Chance im Grunde genommen. Ne? Und da sehe ich auch den Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht so krass, fällt mir jetzt gerade auf. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ein Rechner kann jeder zu Hause haben, wenn er eine Idee hat und ein Beat und bam, 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 die bringen sich ja auch selber bei, die haben ja gar keine,
voll,
die haben keine Lehrer, Mentoren mehr. Erst dann, wenn es ans Mischen geht oder so.
Richtig, ne? Das war bei mir genauso. Ich habe auch erst Producing gelernt, als ich mit Arkis im Studio war. Das war mein erster Kontakt mit dem ganzen Producing-Kram.
Mhm. Ja, und das finde ich eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, kannst du dann nichts gegen machen, aber doch, du kannst, und das macht diese Bewunderung auch aus, dass man noch redet, verlässlich ist und mit analogen Dingen umgeht, ne? Dass man zum Beispiel Patina, dass man eine Ästhetik verteidigt, dass man Re- und Upcycling macht, dass man erklärt, warum hebe ich denn das alles auf? Also ich bin jetzt kein Messi, aber ich hebe viel auf, ne? Weil ich denke so, warte mal 2, 3, 4 Jahre ab und dann brauchen wir es. Ist da irgendwas, so ein Holzgestell, keine Ahnung. Oder mir tut es auch einfach weh, das ist halt Material, das ist ein Produkt, das wurde hergestellt durch 1000 Hände, das kommt aus dem Boden. Es geht mir noch nicht mal so um Umwelt unbedingt, sondern um die Ressource, um all das, was dahinter steckt. Das hat eine Energie, weißt du? Und das kannst du nicht einfach alles so wegschmeißen. Und das ist es, was die Leute vielleicht auch so mitnehmen, die das Zughafen-Ding so kennenlernen, weil da ist nicht so eine Wegwerfmentalität. Zumindest muss ich hart ankämpfen. So Eierpackung aufheben. Er holt dann halt unser Jürgen, unser Hausmeister quasi, der einmal die Woche da ist, nimmt die immer mit aufs Dorf. So süß. What? Kannst du auch machen, weißt toll. Du? Warum muss man es wegwerfen, wenn da die Leute ihre Hühnereier dann wieder reinpacken aufs Dorf? So einfache Sachen. Es ist wirklich nicht einfach. Also das alles so zu transportieren, aber das muss ja auch irgendwo den Reiz ausmachen und ich glaube, das Menschliche und diese nicht völlig überdrehte Uhr, also wir sind überdreht, weil wir viel zu viel vorhaben, machen müssen, machen wollen oder das machen wollen geht sogar in den Hintergrund. Wir müssen machen, um zu überleben, Existenz. Aber trotzdem hat es eine Nachvollziehbarkeit. Das ist nicht nur technisch und es ist nicht nur TikTok. TikTok gibt's bei uns gar nicht. So diese Ästhetik, weißt du? Und das macht die Leute aber, es ist ein bisschen ein doofer Vergleich vielleicht doch, ist gar nicht so schlecht. Ich hatte mal so einen afghanischen Heiler in Köln noch, Safi, super Typ, war quasi Heilpraktiker, Osteopath und hat mir dann immer so, war auch so meditativ unterwegs, ne, deshalb Heiler. Hat dann so immer afghanische Märchen erzählt und so, ne, und der hat mal gesagt, naja, dieses Kiffen, ne, das macht deine innere Armee, das legt deine innere Armee lahm. Ist ja auch nachvollziehbar. Du kiffst so, ey, alter, krass, alter, lass mal. Und morgen machen wir das und das, ja, und ja, lass machen, ja, lass mal noch einrollen. Und dann, weißt du, ist es weg. Du verlierst deine Armee, du verlierst deine Kraft und deinen Zugriff auf dich selbst. Das schafft, was da passiert, transmittisch gesehen, mit dem Kiffen, das kann dein Körper selbst. Das schafft er, das, weißt du, es gibt natürlich immer Ausnahmen, dass Künstler nur bekifft oder besoffen oder unter irgendwelchen Drogen irgendwelche
funktionieren.
Musik schreiben können, meistens, ja, bringen sich ja dann auch um mit 27 oder so, keine Ahnung. Oder sterben an einer Überdosis oder so. Aber, und das ist mit dem Social Media genauso. Das ist wie Kiffen eigentlich so, ne? Du bist nur abgelenkt. Ich bin ja auch, ich habe nur Insta, ne, wo ich dann durchgucke und dann siehst du das und das. Ich bin nicht auf YouTube, ich bin nicht auf TikTok, ich bin nicht auf YouTube nur so gezielt. Aber ich weiß, dass Leute abhängig werden, auch von YouTube. Du kannst nicht aufhören. Du sitzt 3 Stunden da und swipest hier TikTok durch und so. Und es hört nicht auf, ne? Und es ist ja auch spannend, es sind ja tatsächlich, bei Insta mag ich es, sind ja auch spannende Geschichten dabei mit irgendwelchen Schlangen und irgendwelchen Leuten, die verrücktes Zeug machen und so. Aber das ist ja dann doch am Ende nur eine Ablenkung, ne? Und wenn ich schon darunter leide, ich sag mal so, ne, ich mach das auch. Eigentlich will ich nur Erfurt erleben, wie heißt es?
Heißt es nicht Erfurt leben?
Erfurt leben, ne?
Ja.
Erfurt Kultur meine ich.
Ach so.
Ja. Eigentlich will ich nur das sehen, weil ich...
Den Instagram-Account meinst
du?
Ja, genau.
Sorry. Und dann kommt auch noch das und das und das. Und dann hast du natürlich ganz viele Künstler dabei. Und dann guckst du noch, und dann guckst du in Beiträgen und dann wird's halt auch mal 2 Stunden, ne? Du musst sagen, ah nee, stopp. Das geht so nicht. Morgen musst du dann wirklich... Es geht nicht.
Ja. Das ist natürlich die Konsumentenseite. Aber für mich ist auch spannend, das aus der Produzentenseite zu sehen, weil viele Künstler machen natürlich gerade, also nutzen das quasi aus. Diese Abhängigkeit der Leute von Social Media, die bedienen natürlich die ganzen Plattformen, weil es natürlich auch anders schwierig ist, eben gerade deswegen, was du vorhin gesagt hast, weil halt der Zugang zu Musik auch so geöffnet wurde, weil mittlerweile kann ja jeder produzieren und jeder veröffentlichen, wie er möchte. Oder sie möchte, was ja auch gut ist. Aber die nutzen das natürlich auch, um ihre eigene, sag ich mal, so eine kleine Fanbase aufzubauen auf Social Media. Und ohne das geht's ja eigentlich gar nicht.
Nee, du weißt, die jungen Leute ja nicht mehr ohne.
Das, genau.
Wir sind ja alle dran. Ich kenne vielleicht 5% der Menschen, die ich kenne, also 5 von 100, die nicht, wenn nicht mal eine Person auf 10, kommt auch hin,
ja,
die das nicht nutzen. Also unterschiedlich natürlich, aber man pusht ja da so rein, eine Kampagne aufzubauen, ne? Und damit geht man immer weiter in der Abhängigkeit und so weiter und so fort. Naja.
Also ich finde das schon schwierig, weil das ist auch so ein bisschen eine ethische Frage, ne? Möchte man das quasi bedienen, dass die Leute quasi da dranbleiben, weil am Ende bist du ja eins dieser 2000 Videos, die sich manche Leute am Tag reinziehen. Am Ende ist es ja nicht mehr als das.
Es ist eine, möchte man es bedienen, dann kommt ja aber dazu, dass die Einstiegsschwelle extrem niedrig ist, überhaupt Musik, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Musik, zu machen Weißt du, also gehört ja auch Podcast dazu oder genau. Irgendwas anderes.
Herzlich willkommen.
Und dann ist aber natürlich auch die gezüchtete Endverbraucherschwelle so niedrig mit Spotify. Weißt du, ich habe bei Egon Werler, was ich hier vorhin erzählt habe, weiß gar nicht, ob das im Podcast war oder davor. Nee, war im Podcast, ne?
Ich glaube, weiß ich gerade auch nicht mehr. Das ging alles so fließend ineinander über.
Finde ich ja spannend und so, ne? Dann hat er mir auch so erzählt, ja, ich muss das machen. Und auf Konzerten sagt das ja auch, ja, ich verbringe 90% meiner Zeit mit TikTok und nur 10 mit Musik machen, so ungefähr. Eigentlich müsste es umgekehrt sein und ich will eigentlich das gar nicht. Ich mach's aber, weil ich muss, so, ne? Der ist halt eigentlich auch ein sehr handwerklicher Typ, was Musik machen und so angeht. Und hat da auch so eine Sehnsucht in noch mehr Analogität und Band. Aber es ist natürlich schwieriger als Musiker, sich so aufzubauen. Auf jeden Fall. Ich habe mal ganz kurz einen Faden verloren, nicht?
Dass du mit ihm gesprochen hast und er hat gesagt, er muss das machen.
Genau. Ich habe dann so das zum Beispiel, sag ich, sehe so eine Sehnsucht bei dir nach einer Band. Klar, ist teuer, aber das ist, die musst du auch nicht kaufen, sondern die müssen dich müssen cool finden, die müssen Bock haben. Und dann hast du die einfach so. Die entlässt ja auch nicht nach einem Jahr, sondern die, mit denen musst du ja was machen wollen, weißt du? Musik findest du nicht über, ich miet Mucker, weißt du, Mucker ist für mich so das schlimmste Wort nach beliebig. Wenn du immer so in irgendwelchen Locations bist, wann kommen die Mucker? Ich weiß nicht, wen du meinst, ich kenne keine Mucker. Ach, du meinst die Musiker, die Band. Ja, die sind gleich da, die sind jetzt noch gerade auf dem Weg von der Stadt hierher. Mucke, weißt du, nee, wir spielen Konzert, wir spielen keine Mucke. Wir sind nicht auf dem Jahrmarkt. Weißt du, so eine Begriffe, das ist ganz schlimm, Mucker mieten oder so. Das rutscht dann auch so raus. Das ist ja aber auch eine Wertschätzungsfrage, wie man, für manche ist ja Mucke ganz normal, Konzert, aber ey, ein Konzert ist ein Konzert. Ja. Keine Mucke, so, weißt du. Mucke ist so Geld verdienen. Ja, ich fahre mal raus hier, ich mache einen DJ-Gig, so eine Mucke für einen Huni.
So eine Gala spielen.
Ja, oder ein Gala spielen oder Löffelmucke. Löffelmusik, Löffelmucke, so ein Hotel, ist weißt schön. Du.
Schönes Wort.
Okay, auf jeden Fall habe ich denen gesagt, du hast doch die Sehnsucht nach einer Band. Du willst dich umdrehen und zeigen, 1, 2, 3 und der Schlagzeuger haut rein, weißt du. Und dann müsstest du mir überlegen, was ist ein Album für dich? Du bringst da jede Woche, sehe ich da deinen neuen Track und TikTok und Insta. Was ist denn das für eine Welt, so, weißt du, dieses Rausbringen, Raushauen immer mehr und diese schnellen Videos, das hat ja eine Geschwindigkeit. Spotify, du hörst ja gar kein Album mehr. Es wird zwar noch ein Album rausgebracht von so Künstlern, die sich ernst nennen, also die ernst genommen werden wollen, so meine ich. Aber du brauchst für ein Album. Also ich habe mal gesagt, am Anfang, wo ich mit Thomas angefangen habe zu arbeiten, habe ich gesagt, naja, ein Album braucht 4 Jahre. Du schreibst es, du bringst es raus, du fährst eine Tour und dann machst du Festivals und Pause. Und dann kommen wieder 4 Jahre. Und so war auch unser Rhythmus. Ne? Die ersten Jahre waren genauso. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und das würde ja heute gar nicht mehr gehen.
Nee, das funktioniert so nicht.
Du hast halt einen Hit und dann schlägst du durch und dann müssen noch ein paar nachkommen und dann bist du halt, ja, ich weiß
hoffentlich
nicht,
hoffentlich noch ein paar nachkommen. Welt. Das ist Wahnsinn. Alle 6 Wochen musst du einen Song raus annehmen.
Ja.
Das ist so krass. Das ist auch so ein großes Ding, warum ich habe ja mein Solo-Projekt gestartet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest mit diesem AWO-Ding. Das war
mit dem was?
Mit dem, ich hatte ein Solo-Projekt, das hieß AWO.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich kenne die Fotos.
Du kennst die Fotos.
Die fand ich cool. Ich habe, glaube ich, noch nichts gehört. Also vielleicht, aber ich weiß es jetzt nicht.
Das ist schon ewig her. Und wir hatten dann auch diesen 5 Jahre oder so.
Aber unter dem Namen bist du auch Fotograf. Ah, wo?
Nicht? Genau. Nee, doch. Also kann beides.
Ja.
Also ich mache Fotos auf Instagram und ich habe mein Solo-Projekt. Ich schicke dir mal einen Song, wenn du willst.
Ja, mach mal. Ich habe auch zufällig eine Kassette dabei.
Geil. Und das war eine der Dinge, die mich dann rausgebracht haben, weil ich gesagt habe, ich kann das auf Dauer nicht. Ich kann das wirklich nicht, ich kann nicht alle 6 Wochen einen Song rausbringen. Das funktioniert für mich einfach nicht mehr. Das ist auch das ist nicht nur eine finanzielle Frage, weil theoretisch, wenn man alle bezahlen wollen würde, wo man ja auch schon, ich hatte dann irgendwann ein schlechtes Gewissen, weil ich ja quasi, der Producer hat es quasi auf Friendship gemacht, der Fotograf hat es auf Friendship gemacht, der Videograf hat es auf Friendship gemacht, weil es anders nicht geht.
Das sind die Leute, die ich auch mal gefragt habe, sind wahrscheinlich die gleichen.
Das sind genau die gleichen.
Mal gefragt habe.
Die armen Menschen, ey. Und ich habe einfach gesagt, irgendwann, also theoretisch müsste ich die alle bezahlen, wären das ja dann, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8.000 Euro alle 6 Wochen, das hat ja keiner. Also das kann ja keiner aufbringen, vor allem nicht mit 21, 22 Jahren, wie alt ich da war. Das funktioniert also nicht. Mhm. Und deswegen habe ich dann nachdem, keine Ahnung, wie viele Songs wir da rausgebracht haben, 5, 6 oder so, also es war ja dann irgendwann ein Jahr, ist dann verstrichen mit lauter Releases alle 6 Wochen und das hat mich dann so gestresst, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich muss, wenn, dann muss ich mir für irgendwas Zeit nehmen. So. Und deswegen habe ich das gerade so gehört und auch gleichzeitig bewundert, als du gesagt hast, für so ein Album braucht man 4 Jahre. Das war mein allererster Gedanke, dass es einfach überhaupt nicht mehr möglich wäre.
Ich frage mich, was nicht doch noch möglich ist und was nicht.
Also aber, es wäre natürlich möglich, aber man bräuchte halt, man müsste halt dann Scheiß drauf geben.
Ja, da kann ich mich auch überhaupt nicht positionieren oder entscheiden, wie ich die Chancen sehe. Ich glaube ja, dass sich das Rad maßlos überdreht. Es kommt ja immer mehr raus. Spotify, wie gesagt, die Veröffentlichungslisten. Oh, was habe ich neulich gehört? 10 Millionen Songs pro Tag, pro Woche, pro Monat bei Spotify werden hochgeladen. 40 Millionen pro Monat oder so.
Das
oder?
Kann sein, ja. Bestimmt pro Woche.
Musst dir mal vorstellen.
Das ist Wahnsinn.
Finde ich gar keine Worte für, weißt du? Also hat ja gar keinen Wert mehr. Das kann
niemand mehr anhören.
Nee, macht ja auch keiner. Es wird nur noch geskippt, weißt du?
Pam, 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 pam. Das stimmt.
So, und das geht ins Leere. Und am Ende wird wieder, weißt du, das Buch wurde ja auch für tot erklärt, nachdem digital kam, also das iPad und. Nee, das Buch war nicht tot. Vinyl ist auch nicht tot. Ja, das ist jetzt kein allgemeiner Verbraucherartikel, Vinyl. Ich kenne jetzt wenige Leute, die einen Plattenspieler und Platten haben. Die meisten kaufen, Platten gehen ja noch am besten beim Merchandise, aber die kaufen es nur für die Erinnerung. Die haben gar keinen Plattenspieler. Das sind ja nur 10% oder so. Aber es gibt den Hang immer wieder zur Analogität, zum Erleben. Live-Konzerte ist das einzige Verbindliche heutzutage noch, ne? Darüber entscheidet sich alles und ich glaube, es wird auch wieder so Formate geben müssen, wo man halt ein Jahr wartet auf jemand und dann kommt was Tolles, weißt du? Ich weiß nicht, es muss ja so irgendwie gehen.
Klar,
ich weiß es. Also ich bin aber auch, ich merke mich selbst gerade nicht begeistert, weil ich gar nicht, es macht mich gerade müde. Weil ich keine Hoffnung sehe, wie das werden soll, weißt du?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es große Künstler vormachen und dann, also das ist meine Hoffnung zumindest, dass große Künstler vormachen und die kleinen Künstlerinnen und Künstler das quasi wieder aufnehmen. Der macht jetzt eine Pause, bis sie, keine Ahnung, 50 ist oder so und will dann erst ihr nächstes Album rausbringen. Coldplay ist ja genau in demselben Rhythmus, den du gerade gesagt hast. Die machen auch alle 4 Jahre im Prinzip.
Da funktioniert es ja auch, ne? Die werden auch mal hier ein Video oder sowas, ne? Sade bringt aber alle 15 Jahre eine Platte raus und macht eine Tour. Ich war der Glückliche im Jahr, bei ihrer letzten Tour war ich in der Westfalenhalle.
Geil.
Sensationell. Wahnsinn.
Was war denn das beste Konzert, was du jemals erlebt hast bis jetzt? Du hast ja jetzt schon viele gesehen.
Ah, das ist schwierig.
Komm, hau mal raus, einfach, Andi, jetzt.
Naja, Sade gehört dazu. Ne? Ich war ja so ein Glückskind und durfte Joe Cocker, ich glaube am 1. Juni, Kindertag 1985 sehen in Ostberlin auf der Radrennbahn Seelenbinder Halle. Weißensee, ja, dieses große Feld, ne, wo auch Bruce Springsteen war, nach 85 war ich 20.
Hm. Hast du quasi mit 20 Joe Cocker gesehen?
Ja.
Und das hat dich geprägt, oder was?
Ja, tierisch. Oder vielleicht war es auch 88. Jetzt müsste man nachgucken. 87. Nee, ich bin mir sicher, dass es 85 war. Und dann kam ja, ja, Joe Cocker war ich immer Riesenfan, also so schon vorher, ne? Aber den zu sehen, Alter, James Brown habe ich zweimal gesehen. Der hat auch da Radrennbahn gespielt. Und dann hat er ihm so gut gefallen, dass ja, er danach...
Ich sehe jetzt alle Legenden auf, die ich so...
Und das ist er, danach hat er gesagt, ey, ich will nochmal spielen. Hat einen Tag später in der... in Weißen See in der... Boah, wie heißt's? Naja, ganz bekannte Halle im Osten damals. Hat er nochmal gespielt, ne? Einen Tag später. Verrückt. Ich weiß nicht warum, wie das geht, aber es war einfach spontan.
Krass. Ja, diese spontanen Gigs. Klüse macht das ja auch ab und zu, ne? Der packt auch irgendwann mal einfach mal seine Gitarre aus und spielt einfach aus Bock.
Ja, na früher war das glaube ich noch mehr so gewollt, weil es auch so andere Rhythmen waren. Da hat man eben nicht Social Media gehabt und da ja. Ist man mal so spontan auf den Petersberg gegangen, nicht?
Petersberg, auch gut.
Ja, naja, war so. Ich habe eine Anzeige gekriegt.
Warum denn das?
Naja, weil das natürlich alles illegal war. Aber wir haben immer die Polizei dazu geholt. Ist doch schon mal was wert, ne? Der 2000 Leute, da ist wirklich jetzt nicht ganz ungefährlich. Ja, das aber stimmt allerdings. Ich meine, früher, weißt du, ey, Woodstock überall, was lief da auf welche
Art? Wozu ist denn die Polizei da, wenn nicht für sowas, ist die Frage.
Die fand es auch geil, glaube ich.
Die haben sich gefallen. Damit reingestellt einfach.
Naja.
Geil. Anni, wir haben hier im Podcast ab und zu mal so Rubriken und ich würde gerne eine mal mit dir machen.
Können wir es nach meinem Toilettengang machen?
Auf jeden Fall.
Ist es jetzt doof? Oder?
Nee, das ist überhaupt nicht doof.
Man kann ja digital schneiden, gell?
Na klar, wir können jetzt ganz kurz eine Pause machen ja. Und dann würde ich diesen Podcast wieder aufnehmen.
Ja. Ja,
wenn man so 2 Stunden Podcast abreißt, dann kann ich verstehen, dass man mal auf Toilette muss.
Ja.
Gut, dann bis gleich.
You've got something in life. Out there, no need to pretend. Ask me what you like. I really don't care. 'Cause you're asking for a friend.
Anni, die Rubrik heißt, wir haben jetzt schon wieder so viel zwischendurch gequatscht, dass wir eigentlich gleich, wir haben eine Raucherpause gehabt. Hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie, dass wir einfach so ein Päuschen im Podcast gemacht haben. Das fand ich eigentlich ganz, ganz refreshing, ehrlich gesagt.
Ja.
Gut, wir können jetzt wieder 1,5 Stunden quatschen gerade.
Genau.
Machen wir nicht. Die Rubrik heißt, ich frage für einen Freund. Und da mein Freund Johnny, der gerade nicht da ist, ja auch Musiker ist, frage ich einfach mal für ihn, was würdest du denn jungen Künstlern raten? Aus den ganzen Sachen, die wir heute besprochen haben, was wären so deine, ich sag mal, Top 3 Tipps, für Künstlerinnen und Künstler, die gerade ihr Allerbestes geben, halbwegs sich da ein Standbein aufzubauen.
Boah.
Überleg mal.
Also Rubriken.
Nach 2 Bier und 1,5 Stunden Podcast.
Rubriken, ich guck mal, ich habe hier einen ganz kleinen. Rubriken sind ja immer so dann auch so Fragen. Also sowas sind ja so Fragen, die kannst du ja nicht beantworten, ne? Deshalb haben wir ja davor 1,5 Stunden gesprochen. Das hätten wir ja gleich Rubrik machen können.
Das
weißt
stimmt
du?
Allerdings. Und dann, da hast du recht.
Touché. Da hätten die Leute am Radio, wollte ich sagen. Das hat mich völlig verwirrt. Es gibt ja sowas nicht mehr. Aber dann hätten die in 10 Minuten das ganze Thema, ne? Boah, was ich raten würde. Naja, Begeisterung. Weißt du, Begeisterung ist immer das Einzige, was zählt. Und
Von ihnen aus?
Naja, klar. Ja. Ihre eigene Begeisterung. Das, was zählt, was sie rüberbringen wollen, hat ja auch anders keinen Sinn, ne? Du kannst natürlich jetzt irgendwie dir so Muster, gibt es ja auch so Software und so, und das wird ein Hit. Das muss ein Hit werden, so ist es gerade und bla bla. Aber Authentizität, also ich bin ja totaler Gegner, ich hasse Autotune. Stilistisch eingesetzt ist spannend, aber das ist ganz furchtbar und man muss eine Stimme haben. Also eine Stimme haben ist ja was, dass man gehört wird, ne? Man muss die Stimme auch haben, egal ob jetzt über Musik oder eine Gitarre oder was auch immer, ohne dass man nur technische Hilfsmittel benutzt, ne? Ja, weiß nicht, das ist ja kein Tipp, weil dann zerstöre ich ja, das, da hat ja keiner was von. Oder die sitzen am Rechner und basteln da in Sekunden einen Song zusammen, haben schon 300 Beats in der Schublade liegen und verlieren sich, ne? Weißt du, da kannst du gar keinen Tipp geben, weil die richtig Bock haben und die Begeisterung und den unbedingten Willen, die brauchen ja meinen Tipp nicht. Die haben es ja schon, die machen es ja, weißt du? Und das Einzige, was man jetzt den Leuten damit noch mitteilen kann, ist, dass man ihnen sagt, was ihnen vielleicht fehlt. Ne?
Aber das wäre ja dann so ein individuelles Ding.
Naja, eben. Also genau. Nee, den Bock haben, meine ich jetzt.
Ja.
Diesen unbedingten Willen. Im Grunde genommen. Ist ja auch eine nette Freizeitbeschäftigung, wenn du so schöne Melodien zusammencuttest, weißt du, aber... Aber wenn du da, ist wie mit dem Studieren, wie mit jedem Thema, was wir heute hatten. Ne?
Wir hatten wirklich viele Themen.
Ja. Du musst die Themen. Dinge machen, weil du sie willst. Ansonsten wird doch dein ganzes Leben so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will mich ja auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass alle mein Leben leben sollten, weil das würde ich auch nicht empfehlen.
Warum eigentlich nicht?
Naja. Ach so, stimmt ja, der Teil dazwischen ist ja nicht auf dem Band.
Richtig.
Nee, weil das halt sehr kontrovers ist, ne? Und wenn man sich sehr weit aus dem Fenster lehnt, also halt auch in Frage stellt oder seine Sehnsüchte lebt und die und nach Wegen sucht, die nicht konform sind, dann hast du natürlich auch die entsprechenden Probleme. Also du hast da keine Sicherheiten, ne? Auch wenn du mal einen Hit gelandet hast, also wie viele Leute, ich bin ja echt fasziniert, wie viele, hier Kasi war ja jetzt im Kalif, den habe ich ja auch schon seit einem Jahr gehört. Und so einige andere auch, Paul Wetz und so, ne? Die kenne ich ja schon länger von, eigentlich von Insta. Mhm. Insta ist ja tatsächlich mein Lieferant für diese ganzen neuen Trends. Und ein paar Sachen bleiben hängen. Natürlich auch Freunde, so, die man hat, und sagen: Hey, hör mal, ich schick's dir mal. Ne? So läuft es ja heute. Und dann bleibt was hängen und dann sage ich so: geil, ja. Und ein Jahr später macht er einen Kalif voll. Also jetzt vor einer Woche oder so. Voll netter Typ. Alle Künstler sind gerade übelst nett. Die Crews sind nett. Alle, die ich vorhin aufgezählt habe, die bei uns waren jetzt und im Kalif, mega nette Leute. Bis zum letzten, also jeder. Ne? Das habe ich auch so ein bisschen, kriege ich auch ein bisschen Angst. Warum sind die alle so nett? Ne? Was ist das? Das? Ja, das ist ja fast. Das ist krass.
Ich lache einfach, weil das auch so eine kleine deutsche Grundskepsis einfach so ist.
Warum nee, ich habe ja schon,
so nett zu
ich habe ja schon eines erlebt, auch an Arroganz und so, ne?
Ja, die rufen dich in 3 Jahren und wollen was von dir.
Die sind alle so nett, nee, zu jedem. Und wir sind ja auch nett. Vielleicht ist ja auch nur ein Spiegel, weißt du? Also ich habe auch kann eine Mega-Crew. Das sind ja alles Wahnsinnsleute. Mit denen kann man nicht böse sein. Das geht nicht. Also doch, kann man schon. Da muss man aber richtig scheiße sein. So Rubrik. Boah.
Fass mal einfach mal zusammen. Bock muss er haben oder muss sie haben, dann authentisch sein. Und das dritte ist ein individueller Tipp.
Ja, Begeisterung. Und damit kriegst du die Leute, ich sage auch mal, jede Stadt hat das Talent, das sie verdient. Egal, ob es jetzt künstlerisch ist oder was anderes. Ne?
Spannend.
Und du findest in jeder Stadt das Talent, das du brauchst.
Ja, schon wieder ein separater Podcast.
Es ist Wahnsinn. Das ist meine Erfahrung halt, ne? Und die kommen ja auch alle, die ich kenne, so auch teilweise von Dörfern aus der Rhön oder was weiß ich. So Norman, weißt du? Mark Suhl.
Ja.
Schon mal gehört? Ja.
Noch nie.
Also, ja. Norman Sinn Bates. Gemeint. Und du wirst genauso im Umkehrschluss auch gesehen und gehört, wenn du diese Begeisterung hast. Begeisterung ist alles, was die Welt braucht. Punkt.
Schön.
In beide Richtungen.
Toll, toller Abschlusssatz. Mhm. Finde ich super. wir haben noch eine Playlist.
Mein Lieber. Ach, das war nur eine Frage.
Das war nur eine Frage. Ah. Genau. Eine Frage für einen Freund.
Ich dachte, jetzt kommen so 10 Fragen, wo ich
bin. Nee, never. Das war's schon. Du hast es schon geschafft.
So, Playlist.
Playlist. Ey, ich hab, ich fange mal an, da kannst du noch mal ein bisschen überlegen. Ich weiß, dass es immer ein bisschen schwer ist, aus den 5 Millionen Songs, die man so kennt und mag, genau einen auszusuchen, damit der auf die Playlist kommt. Bei mir ist aber die Woche leicht, weil mein Podcast-Kollege Johnny released einen Song, den wir zusammen gemacht haben, nämlich genau morgen. Der Podcast ist ja quasi, ofenfrischer kann er quasi gar nicht sein. Wird jetzt gleich, wenn wir fertig sind, wird auf Release gedrückt und dann kann man den eigentlich schon eine halbe Stunde später streamen und morgen am Freitag kommt quasi die Single raus, Immer mal wie du, und deswegen will ich Johnny mal den Gefallen tun und den auf unsere Playlist packen.
Okay.
Jetzt bist du dran.
Das ist der leichteste Teil der Podcast-Folge für mich gewesen. Ja. Okay, machen wir so.
Gut. Und du darfst aber auch einen draufpacken, Andi.
Ach so, noch einen?
Na klar.
Ah, jeder von uns darf,
einen auf draufpacken.
Scheiße, ich dachte jetzt.
Du dachtest schon, du hast dich jetzt gedrückt, ne? Scheiße war's, Andi, ey.
Mist, ich hab jetzt schon, die ganze Zeit hat's gerattert, was nimmst du da drauf von den Millionen geilen Songs, die ich kenne, so, ne?
Kannst auch zwei nehmen, weil du es bist.
Was ist das Schönste, wo ich sage, ach, ich habe wieder Barefoot in the Park, James Blake. Das machen wir mal spontan.
Sehr gut.
Das ist ein sehr guter Monster-Song.
James Blake, auch richtig, ich finde, der ist auch so ein richtiger, hast du gesehen, was der für Künstler und Künstler, wie der sich gerade einsetzt dafür?
Nee.
Wie der einfach gegen diese ganze Streaming-Maschinerie kämpft? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wenn du dem auf Social Media folgst, da wären wir wieder. Was der alles macht, was der für Vereine gegründet hat, die dagegen arbeiten. Mhm. Der hat ein eigenes Unternehmen gegründet, eine eigene Künstlerplattform, wo die Künstler quasi auch aktiv bezahlt werden, weil die ja durch Streaming kein Geld mehr verdienen. Finde ich Wahnsinn, was der sich alles einfallen lässt, um irgendwie so einen Workaround zu finden.
Mhm. Na, so ähnlich wie Tom York, ne?
Ja.
Immer Spotify-Gegner, waren wir ja auch. Solange ich das Management gemacht habe bei Thomas. Es ist auch völlig okay, dass man jetzt bei Spotify dabei sein muss. Ich weiß nicht, wie es mit Tom York und Radiohead ist, ob die jetzt auch quasi Spotify-konform geworden sind. Aber das sind ja so Größen, das sind doch Vorbilder, ne? Das sind doch Leute, die eine Botschaft haben, wo du nicht nur so Glamour-Kram und irgendwas und Hotels und so, sondern eine Botschaft, weißt du, die James Blake, Tom York. Also bei Tom York habe ich jetzt auch nichts verfolgt. Ich weiß nur von früher, dass ich so bewundert habe. Also du hast auf Spotify Radiohead gefunden bis zu dem Punkt, wo die gesagt haben, jetzt nicht mehr.
Ja. Ja.
Deshalb gab es die da, uns nicht.
James Blake findet man auch auf Spotify. Er hat nur, wie soll ich sagen, er kritisiert das Ganze und ist Teil davon. Deswegen kann man es auf jeden Fall auch kritisch sehen. Aber James Blake engagiert sich unfassbar krass, dass die Leute ordentlich bezahlt werden, die diese Musik machen. Und das finde ich wirklich krass.
Es ist,
hat schon fast einen politischen Touch, ehrlich gesagt.
Das ist doch super, also ist doch gute Politik erstmal, ne? Und dem kaufst du es ja auch irgendwie ab. Also ich zumindest.
Voll.
Ich höre es ja auch nur von dir jetzt. Ich habe das nicht verfolgt. Es ist aber natürlich immer leicht, aus so einer Position des Erfolgs heraus der gute Mensch zu sein. Ne? Ja, es ist leider der Makel,
ja, touché, ey, das stimmt allerdings.
An solchen Dingen, dass man immer sehr leicht so eine Dinge machen kann. Andererseits macht es auch einen natürlich korrekt, also fair, ne? Dass man mit seinem Reichtum, das ist ja so auch DM, ne? Götz Werner, ist ja so Familienunternehmen, DM, 3 Milliarden Umsatz oder 30, ich weiß gar nicht, vielleicht auch 300, keine Ahnung, das ist riese Drogeriekette, jeder kennt sie. Und der hat halt, das ist ja Familien, kein Aktienunternehmen, sondern Familienunternehmen, und Götz Werner ist leider verstorben, aber der hat eine große Philosophie gehabt, der hat ja diese ganze frühkindliche Bildung gesponsert, und zwar haben die ungefähr 20% Gewinn gemacht. Im Familienbetrieb, in der Familie blieben 2% und 18, so roundabout, weiß jetzt nicht so genau, Das sind halt hunderte Millionen Euro oder zumindest doch vielleicht 100 oder so, ne? Ist in so eine nachhaltige Sponsoring eingeflossen. Halt zum Beispiel frühkindliche Bildung. Jeder Kindergarten hat Instrumente gehabt über diese Stiftung, weiß nicht, wie die hieß, ja. Das ist halt auch Art von Kapitalismus, wie es gehen könnte, ne? Das ist für mich dann auch James Blake oder Tom York, keine Ahnung.
Das stimmt allerdings.
Die halt nicht so ein Unsinn, noch mehr Villen und Boote und irgendwas. Das ist, die Welt geht so verrückt.
Villen und Boot.
Naja.
Der Inbegriff des Kapitalismus. Schön. Ey, Andi, vielen, vielen Dank, dass du einfach ganz spontan in den Podcast gekommen bist. Ich habe dich ja vorgestern erst angefragt.
Ja, der Hund ist schuld. Nee, die Straße. Ich musste über die Straße und dann hast du mich auf dem Schirm gehabt und dann hast du mich gefragt.
Ich wollte gerade ins Studio laufen.
Dann habe ich dich zum Millennium Kit eingeladen.
Stimmt, da konnte ich leider nicht.
Und dann hast du gesagt, sag mal, ich habe morgen hier
im Podcast, hast du Bock? Stimmt ja.
Ja, hat mega Spaß gemacht.
Und schön, dass du mal im Studio warst. Vielleicht passiert das ja jetzt öfter.
Ja, machen wir so.
Sehr gut, Andi. Dann, du gehst heute nochmal zurück in den Hafen, um für was umzubauen?
Ja, wir bauen jetzt ein bisschen auf, um auf eine Weihnachtsfeier und dann wieder auf Team Scheiße morgen Nacht. Das ist lustig, ne? Ja, ist auch bizarr, aber...
Ja, so ist Live-Business, würde ich sagen.
Das ist so, ja.
Das ist richtig, richtig krass. Ey, Anni, tausend Dank. Lieben Gruß auch an Johnny. Das nächste Mal wieder mit dir, Mäuschen. Und ansonsten wünsche ich allen Hookliner und Hookliner da draußen eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Hören. Bis gleich.
Ciao. 1, 2, 3.